Die Predigt, die Tür in der Tür, wurde am Samstag, dem 6.2.1965 in Flagstaff, Arizona gepredigt. Übersetzt wurde diese von Stefan Baumann. Heute Morgen hier zu sein. Ich dachte an das erste Mal, als ich hierher nach Flagstaff kam. Ich schätze, es war vor ungefähr 38 Jahren, vielleicht 40. Ich sprach davon, wie ich den Berg hinaufkam. Es gab zwar keinen Schnee, aber mein kleines Model T kam kaum den Berg hinauf. Es konnte 30 Meilen pro Stunde fahren, aber das sind 15 in diese Richtung und 15 in jene Richtung, über einige dieser Straßen, die wir hier hatten. Und es war eine ziemliche... Ein Bruder auf der Plattform sagt, warum erzählst du uns nicht dieses Fortgedicht? Bruder Karl. Der Bruder sagt, bitte. Nein. Er erzählte etwas von einem kleinen Gedicht, das ich einmal für meinen kleinen Fort hatte. Das ist nicht der richtige Ort, es zu erzählen, Bruder Karl. So sind wir sehr dankbar und ich habe so viele nette Zeugnisse heute Morgen von diesen Brüdern gehört. Ich traf einige von den Männern und da war ein Prediger, der gerade hier gesprochen hatte. Ein kleiner spanischer Bruder. Es war der kleine Junge, der mit Singen dran war. War das nicht wunderbar für einen 6 Jahre alten Jungen? Meine Güte, die schönste kleine Stimme, die ich je für einen kleinen Jungen auf diese Weise gehört habe. Nun, dieser Bruder, die Brüder haben es vergessen, aber er hält eine Versammlung hier in eurer Stadt. Ich denke, es ist unten in der Gemeinde Gottes oder bei den Assemblies of God. Der Bruder sagt, Assemblies. Unten bei den Assemblies of God. Und ich denke, dass sie sich über eure Anwesenheit freuen würden. Wie lange gehen die Versammlungen noch, Bruder? Bis Sonntag. Sie gehen bis Sonntagabend. Wir haben heute einen Lobpreisabend. Wie bitte? Wir haben heute einen Lobpreisabend. Einen Lobpreisabend heute. Nun seid ihr alle herzlich eingeladen, zu dieser Versammlung zu kommen. Um 19.30 Uhr. Heute Abend 19.30 Uhr. Und wo befindet sich die Gemeinde, Bruder? Westclay 113. Westclay Straße 113, hier in Flagstaff. Und ich bin sicher, ihr werdet... Ist der kleine Junge dabei? Nein. Nein, sein Vater wird singen. Du singst, nicht wahr? Gut, das ist fein. Da habe ich jetzt einmal richtig geraten. Das ist sehr selten, wie ihr seht. Normalerweise, wenn es ein Talent in der Familie gibt, fehlt es bei den übrigen, denke ich. So haben sie... Es begann alles mit Fasten und Beten, Bruder Brenham. Fasten und Beten, das ist wirklich fein. Nun wisst ihr, wenn in ganz Amerika alle unsere amerikanischen Familien auf diese Weise wären, würden sie einfach die ganze Polizei entlassen. Das tausendjährige Reich hätte begonnen, wäre es nicht so? Es wäre dann geradezu erstklassig, das stimmt. Aller Tod würde verschwinden, alle Krankheiten, Sorgen, alle Enttäuschungen und wir würden mit Christus sein. Deshalb sind wir glücklich. Und ich höre alle diese feinen Zeugnisse und hatte das Vorrecht, zum ersten Mal Bruder Earl zu treffen. Und gestern Abend sprach ich mit seiner Frau und sie war mehrere Male in den Versammlungen herausgerufen und geheilt worden. Sie sagte, dass sie bei der letzten Versammlung auf dem Podium war. Das gibt uns also ein bisschen Sinn für Humor. Ich erinnerte mich nicht an Bruder Earl, obwohl ich schon irgendwo seine Hand geschüttelt habe. Und ich saß letzte Nacht am Fenster und hielt Ausschau, dass er heraufkommen würde, und ein großer, hochgewachsener Mann, der einen schwarzen Schnurrbart trug, kam herauf. Ich sagte, hier kommt er. Und dann also, Billy, mein Sohn, sagte, oh nein, das ist nicht Bruder Earl. Er ist viel jünger als dieser Kerl. Und dann habe ich gestern Abend Schwester Earl hier getroffen und hatte das Vorrecht, in ihrem lieblichen Heim hier in der Stadt zu sein. Dies ist ein schöner Ort. Ich möchte ihn immer Fahnenmast anstatt Fahnenstange nennen. Ganz oben auf dem Hügel hier, seht ihr? Und ich sage euch, wenn jemand aus Texas hier ist, seid ihr jetzt bestimmt stolz. Ich habe gestern Tucson bei etwa 22 Grad oder 24 Grad Celsius verlassen, etwa in diesem Bereich. Und hier oben muss man heute Morgen einen Mantel anziehen. Seht, was sie in Texas haben. Haben wir in Arizona auch, oder nicht? Das stimmt. Wir sind genau hier. Diese Zeit der Gemeinschaft. Der alte Dr. Bosworth, ein Freund von mir, viele von euch mögen Bruder Bosworth gekannt haben, er war einer der heiligsten alten Männer. Und er sagte einmal zu mir, Bruder Brenham, weißt du, was Gemeinschaft ist? Ich sagte, ich denke schon, Bruder Bosworth. Er sagte, es sind zwei Kerle in einem Schiff, also müssen sie ein bisschen teilen. Das ist es also, was Gemeinschaft ist. Wir geben und nehmen, teilen miteinander, mit Bruder Carl Williams, mit all den übrigen, mit Bruder Outlaw. Oh, einer der ersten Leute in Arizona, die je eine meiner Versammlungen gesponsert haben, war Bruder Jimmy Outlaw. Und wir waren seit dieser Zeit beste Freunde. Und wir sind sehr glücklich für euch alle, für die Prediger und die Brüder, die wir hier treffen. Ich habe nicht die Zeit, jedem die Hände zu schütteln, wie ich es gerne möchte, aber es ist eine Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen. Es erinnert mich gerade an die Phoenix-Versammlung. Ich hatte das Vorrecht, seitdem die Gruppe das erste Mal zusammenkam, ihnen bei der Organisation zu helfen und zu ihnen zu sprechen. Und das ist die einzige Organisation, der ich angehöre. Es ist keine Organisation. Es ist nur ein Organismus, der unter den Leuten wirkt. Und wenn einige von euch Männern heute Morgen hier sind, die nicht zu dieser Gemeinschaft der christlichen Geschäftsleute des vollen Evangeliums gehören, dann lasst, wenn ihr glaubt und mein Wort annehmen werdet, es ist eine der feinsten Gruppen von Menschen. Und für die Predigerbrüder, das ist nicht gegen eure Gemeinde. Es ist für eure Gemeinde. Seht ihr? Es ist ihre Art, sich in der Gemeinde zu platzieren. Ich habe gerade zufällig herumgeschaut zu dieser lieblichen Dame hier, die vor ein paar Augenblicken das Lied gesungen hat. Ich habe viele Versuche davon gehört, aber diese Dame hat eine Stimme, die es richtig ausdrücken kann. Ihr wisst schon, ohne dass es wie ein Quietschen klingt. Das hat mir so gut gefallen, meine Dame. Es war sehr, sehr schön. Jemand sagte, es sei die Frau eines Predigers hier. Und Bruder, du solltest dich von ihr jeden Abend in den Schlaf singen lassen. Also das wäre sehr schön. Es war ein sehr schöner Gesang. Ich weiß das zu schätzen. Und heute Morgen erinnert es mich an eine kleine Geschichte. Ich jage und fische gern, und das ist einer der Gründe, warum ich hier in Arizona bin, weil ich hier jagen und fischen kann. Und ich mag das. So war ich einmal in New Hampshire zum Angeln. Ich schätze, ich habe hier eine Menge Gleichgesinnter, die es auch lieben, zu angeln, sowohl Männer als auch Frauen. Seht? Wir mögen es alle. Ich hatte also ein kleines Zelt, das ich hoch oben aufgestellt hatte, wo die Jungs, ihr wisst schon, die ein bisschen schwerer waren, nicht hinaufgehen konnten, und dort waren viele schöne Bach-, Quadratschwanz- und Cutthroat-Forellen. Oh, sie sind einfach voll, diese kleinen Nebenflüsse, die von den Gipfeln der Berge in New Hampshire herunterkommen. Und kleine Forellen, vielleicht 35 cm oder 40 cm lang, ganz viele von ihnen gibt es dort. Und ich wollte nur, ich würde dorthin gehen und sie fangen, nur wegen dem Spaß, sie zu fangen. Danach mache ich sie wieder los. Wenn ich einen tötete, aß ich ihn, seht ihr, ich holte ihn rein. So hatte ich einige dieser alten Elchweiden wachsen dort, und jedes Mal, wenn ich meine Fliegenschnur wechselte, verhedderte ich mich damit in einen dieser Elchweiden. Ich hatte einen kleinen Royal Coachman-Köder, mit dem ich mich darin verhakte. Und ich dachte, nun, ich werde eine Axt nehmen und heute Morgen dort hinaufgehen und diese Elchweide fällen, damit sich meine Schnur nicht darin verfängt. Oh, ich schaute zurück unter einen kleinen, alten Biberdamm, und sie lagen gerade dort drin und warteten direkt auf diesen Coachman-Köder, um sich daran zu hängen. Und nun, die ganze Nacht lang, normalerweise setzte ich mein Haarteil auf, aber ich habe nicht mehr genügend Haare, um es einzusetzen. Also beobachtete ich einfach, wie sie es beachten würden. Und so ging ich an diesen Morgen dort hinauf, nahm das kleine alte Beil und hieb diese Elchweide nieder. Und ich hatte drei oder vier, die ich für das Frühstück vorbereiten würde, und dann wollte ich zurückkommen. Und ich bin nicht gerade ein sehr guter Koch, darum habe ich zu meiner Frau gesagt, dass ich kein Wasser kochen könnte, ohne es anbrennen zu lassen. Daran könnt ihr erkennen, dass das eine ziemlich schlechte Leistung beim Kochen wäre. Auf dem Rückweg hatte ich also eine alte Bärenmutter mit zwei Jungen, die in mein kleines Zelt gekommen waren. Und wenn man davon spricht, etwas kaputt zu machen, dann weiß man nicht wirklich, wie etwas kaputt gemacht werden kann, bis man mal einen Bären in sein Zelt lässt. Es ist nicht, was sie essen, es geht um das, was sie zerstören. Ich habe einen kleinen Kocher drin, diesen kleinen Schäferkocher, und sie gelangten auf diesen Kocher und sprangen auf und nieder. Man konnte den Brenner rasseln hören und wie er gerade in Stücke zerstoßen wurde, wisst ihr? Als ich oben ankam, hatte ich mein altes, rostiges 22er Gewehr dort drin liegen, aber ich hatte ja noch diese Axt in meiner Hand. Und wisst ihr, als ich heraufkam, rannte die Mutter los auf die eine Seite und rief ihre Jungen. Und ein Junges folgte ihr, aber das andere blieb sitzen. Der kleine Kerl war im Mai gerade zur Welt gekommen. Er hatte seinen Rücken auf diese Weise zu mir gekrümmt. Und ich dachte, was macht er bloß? Nun, dann schaute sie zu mir herüber und ich schaute nach einem Baum, um zu sehen, wie nah er war, weil sie dich verwunden können, wenn sie Junge haben. Man kann es ihnen nicht ausreden, wisst ihr? Also habe ich die alte Mutter eine Weile beobachtet. Sie rief immer fort und machte Geräusche, fast wie ein Vogel. Ihr solltet wissen, wie so etwas klingt. So rief sie immer fort nach dem Jungen und das Junge wollte nicht kommen. Nun, ich dachte an mein Gewehr und ich dachte, nein, wenn ich dort reinlaufe und mir das Gewehr schnappe und die alte Mutter erschieße, hinterlässt sie zwei Waisenkinder im Wald. Und das möchte ich mir nicht zu Schulden kommen lassen. Und außerdem wäre die Patrone der 22er ziemlich klein und manchmal ging es nicht los. Man muss 3 oder 4 Mal abdrücken, bevor der Schuss losging. Deswegen dachte ich, ich werde nur dort in diesen Baum steigen, wenn sie anfängt, hier herüberzukommen. Ich werde in den Baum hinaufklettern und mir nur eine kleine Rute holen und ihr damit genau über die Nase schlagen. Ihre Nasen sind sehr empfindlich und sie schreien auf und gehen dann runter und lassen euch dann in Ruhe. Deshalb dachte ich, ich werde auf diesen Baum klettern. Aber die Neugierde dieses kleinen Kerls, oh, er setzte sich ungefähr so auf. Und ich dachte, was macht er jetzt? Deshalb schlich ich weiter herum, während ich sie beobachtete, wisst ihr, um etwas Abstand zu gewinnen und näher zu dem Baum zu gelangen, weil sie immer noch nach den Jungen rief. So kam ich etwas weiter hinüber und wisst ihr, was der kleine Kerl getan hatte? Nun, ich mag gern Omelette oder Pfannkuchen, wie ihr sie hier nennt. Unten im Süden nennen wir sie Omelette. Ich bin nicht sehr gut darin, sie zu machen, aber ich bin gewiss gut darin, sie zu essen. Ihr wisst, dass ich ein Baptist war und ich mag es nicht, sie zu besprengen. Ich taufe sie lieber richtig und gebe wirklich viel Sirup dazu. Deshalb hatte ich dort eine Dose Sirup stehen, die ungefähr so hoch war. Ein kleiner 2-Liter-Eimer für meine Pfannkuchen. Und der kleine Kerl, ihr wisst, dass Bären gern Süßes mögen, er hatte diesen Eimer mit Sirup aufbekommen und er saß da mit der kleinen Tatze, die ungefähr so groß war. Und er hatte es in seinen Arm und er hat einfach seinen kleinen Fuß nach unten gestreckt und auf diese Weise geleckt, wisst ihr? Das stimmt, er schleckte mit dieser kleinen Zunge. Und ich begann, wenn ich nur eine Kamera dabei gehabt hätte, hätte ich es euch heute Morgen gerne gezeigt, damit ihr es anschauen könnt. Und dort legte er seinen kleinen Fuß hin und leckte auf diese Weise. Ich schrie ungefähr so, geh weg da. Und er beachtete mich überhaupt nicht und fuhr einfach fort, es weiter abzuschlecken. Er machte den ganzen Eimer leer, seht? Und ich habe ihn in dieser Weise angeschrien. Er drehte sich um und schaute mich so an. Er bekam seine Augen nicht auf, weil er einfach so voller Sirup war, wisst ihr? Überall in seinen Augen, auf seinem kleinen Bäuchlein, einfach so voller Sirup, wie er nur sein konnte. Und dann nach einer Weile schwankte er seitwärts weg und ging hinüber zu seiner Mutter. Sie nahm ihn hinauf ins Gebüsch und begann ihn abzulecken. Sie hatten Angst gehabt, sich selbst an den Eimer zu setzen, aber jetzt konnten sie ihn abschlecken. Ich sagte, wenn das nicht mal ein Typ auf eine gute, alte, pfingstliche Versammlung ist. Einfach so voll von dem guten, süßen Zeug gehen sie hinaus und jemand leckt davon ab. Das ist eine echte Versammlung der Gemeinschaft. Nun, wir kommen genauso, um unsere Hände in den Eimer zu tunken, jeder einzelne von uns, voll von Gottes Segen, hoch bis zum Ellbogen. Und ich bin sicher, ihr werdet es bei der Erweckung wiederfinden, die gerade dort unten bei der Gemeinde Gottes stattfindet. Der Herr segne euch. Ich erzählte neulich in Phoenix einen kleinen Witz und ich hoffe, es klang nicht frevelhaft, über einen Prediger, der auf das Podium ging. Jeden Morgen seit 20 Jahren predigte er 20 Minuten und war dann fertig. Und so konnten sie nicht verstehen, warum es so war. Eines Morgens predigte er etwa 4 Stunden. Und die Diakone riefen ihn zurück und sagten, Pastor, wir lieben dich wirklich. Sie sagten, wir denken, dass deine Predigten wunderbar sind. Und wir, als der Vorstand der Diakone, haben dich beobachtet und deine Zeit gemessen, genau 20 Minuten, jeden Sonntagmorgen. Und sie sagten, heute Morgen waren es 4 Stunden, wir verstehen das nicht. Er sagte, ich sage euch, Brüder, jeden Morgen, bevor ich anfange zu predigen und ihr mich auf die Plattform ruft, greife ich hinein und hole eins von diesen Bonbons und lege es unter meine Zunge. Und in 20 Minuten, wenn dieses Bonbon weg ist, komme ich zum Ende. Ich weiß dann, dass es Zeit ist, aufzuhören. Und er sagte, was heute Morgen der Fehler war, ich habe einen Knopf erwischt. Carl Williams und Jewel Rose, wirklich gute Freunde und echte Brüder von mir, gingen am Tag darauf in die Stadt und holten einen Knopf, etwas so groß, um ihn mir zu geben, aber ich habe ihn heute Morgen nicht dabei. So sind wir sehr dankbar, hier zu sein. Nun, kennt irgendjemand hier Dr. Lee Vale? Ich denke, wahrscheinlich nicht. Er war ein Baptistenprediger, Doktor der Theologie, und er hat seine akademischen Grade. Zunächst war er ein Hochschullehrer, und er ist ein sehr feiner, gelehrter Mensch. Und ich habe meine Tonbänder der 7 Gemeindezeitalter ihm geschickt, damit er die Grammatik korrigieren kann, weil mein altes Kentucky-Englisch treffen, hat nicht, schleppen, tragen und holen, von den Leuten, die die Bücher lesen, nicht gut verstanden wird. Also wollte er für mich die Grammatik korrigieren. Und dann, als er damit fertig war, habe ich es mehrere Male wegen weiterer Erklärungen zurückgeschickt. Darum wird das Buch erst jetzt, nach etwa 3 oder 4 Jahren, gedruckt. Er fragte mich und sagte, kann ich ein Buch nur mit meinen Kommentaren schreiben? Und ich sagte, sicher, das ist in Ordnung, Bruder Lee. Und ich dachte, Dann sagte er, ich werde dir etwas sagen. Es darf nicht verkauft, sondern nur verschenkt werden. Ich sagte, gut, dann bin ich sicher, dass das richtig ist. Seht ihr? Also hatten sie es mit etwa 10 Leuten zusammen gesponsert, die es mit ungefähr 1.500 Dollar für 10.000 Exemplare unterstützten. Und so haben wir sie erhalten. Sie sind alle vor ein paar Tagen aus der Druckerpresse gekommen und wir haben gestern gerade 2 oder 3 bekommen und Billy hat sie heraufgebracht. Und sie geben sie aus. Nun, ich habe es nie gelesen. Ich weiß nicht, was er sagte, aber dies geschieht im Glauben. Aber ich bin sicher, wenn ihr eines haben möchtet und uns einfach schreibt, wird es euch kostenlos zugesandt. Und es heißt, der Prophet des 20. Jahrhunderts. Und dann habe ich auf dem Bild hier vorne im Buch bemerkt, viele von euch haben dieses Bild natürlich bekommen und gesehen, das ist, wo der Engel des Herrn in Houston, Texas, fotografiert wurde, aber sie haben einen Teil davon abgeschnitten. Dann sehe ich hier hinten, wie viele hier waren schon einmal bei einer der Versammlungen. Ich schätze praktisch alle von euch. Ihr habt mich viele Male sagen hören, dieser Schatten hängt über jemanden. Nun seht, wenn ihr eine Aussage macht und sie ist nicht die Wahrheit, dann möchte Gott überhaupt nichts damit zu tun haben. Wisst ihr, Gott hat nichts mit Lügen zu tun, aber er steht nur hinter dem, was wahr ist. Also wenn, er sagte es Mose, als er ihm dort in der Wüste in der Feuersäule begegnete, dort in diesem brennenden Busch. Dann, als er diese Menschen für die Reise herausführte, diejenigen, die Mose nachfolgen würden, dann kam er in derselben Feuersäule auf den Berg Sinai herab und bestätigte, dass das, was Mose gesagt hatte, die Wahrheit war. Nun, Gott wird das tun. Er tut das immer. Deshalb bringen wir dieses Licht hier sicherlich mit Gott in Verbindung, weil es die gleiche Natur hat und alles, was er tat, als er hier auf Erden war. Dann zu sagen, diese Person hier, ich sehe, du bist vom Tod überschattet, ein dunkler Schatten. Wie viele von euch haben dieses Sagen gehört? Nun, hier war vor kurzem in einer Versammlung jemand neugierig, der sehen wollte, ob er ein Bild davon machen könnte, als es gesagt wurde. Da saß eine Dame in der Nähe und dieser Mann hatte eine Kamera. Und ich sagte, diese Dame, die hier sitzt, ist Frau so und so, was es auch immer ist. Ich sagte, sie ist überschattet zum Tode, weil sie Krebs hat. Und weil es nah war, machte er gerade da das Bild. Und dort war es, seht, dieser verhüllte, schwarze Krebs des Todes, der über der Frau hing. Und dann sprach der Heilige Geist wiederum. Als sie es in das Buch einfügten, hatten sie es abgeschnitten, also nahmen sie es einfach mit hinein, bis sie einen neuen Druck des Buches machen. Und das ist der Grund, weshalb ihr dieses lose Blatt da drin sehen werdet. Ich denke, die Stimme der Heilung waren diejenigen, die das Buch gedruckt haben. Und nun ist es völlig kostenlos. Die Sponsoren stehen hinten im Buch, die 1.500 Dollar gegeben haben, damit alle es bekommen und lesen können. Deshalb ist es kostenlos und es ist ein nettes kleines Buch. Und ich kenne den Inhalt nicht. Ich habe es niemals gelesen. Der Vater weiß das. Aber seht, es war, für mich ist es die absolute Wahrheit. Die Wahrheit ist es, wonach wir Ausschau halten. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Und er ist diese Wahrheit. Er ist Jesus, der Sohn Gottes, die Wahrheit des Wortes, denn er war das fleischgewordene Wort. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Denn das machte ihn zur Wahrheit, weil das Wort die Wahrheit ist, und er war die Wahrheit. Nun, wenn wir ihn in diesen letzten Tagen zurückkehren sehen, diese große Bewegung Gottes, die sich durch die Nationen der Welt bewegt und ein Volk für die Braut sammelt, das ist die Wahrheit. Vor Jahren sagten sie, es gibt so etwas wie in Zungen sprechen nicht, das ist Unsinn. Gott hat es verheißen und er hat bewiesen, dass es die Wahrheit ist. Jemand sagte heute Morgen, ich glaube, es war unsere noble Schwester da, die sich so viel mit den Kindern über ihre Taufe beschäftigt. Sie sagte, du kannst jemand in Zungen sprechen hören, aber wenn du jemand in Zungen singen hörst. Schau, das war so eine wunderschöne Sache. Ich erinnere mich an meine erste Erfahrung draußen im Redigar Tabernacle in Fort Wayne, Indiana, und ich sprach und hatte einen Heilungsgottesdienst nach dem Tod von Bruder B.E. Redigar, und Bruder Bosworth war dort, Paul Rader. Viele von euch älteren Männern, so wie ich einer bin, ihr erinnert euch an Bruder Paul Rader. Er war ein Baptist und darum waren wir gute Freunde. Und als ich dort sprach, wollte ich gerade dazu übergehen, für die Kranken zu beten. Es war für den Mann eine fremde Sache, aber eine Dame brachte einen kleinen Jungen herunter, der verkrüppelt war. Und als er über die Plattform kam, erschien die Vision des Herrn und sagte ihm alles, was mit dem kleinen Burschen los war. Und ich bat das Mädchen, mir den kleinen Jungen zu geben, nun als ein Zeugnis für diese Schwester, damit ihr sehen mögt, was Freude und die echte Erscheinung der Gnade Gottes bewirken können, wenn sie gemäß dem Wort Gottes wirken. Gottes Verheißung für diese Stunde. Nun, Gottes Verheißung an Noah wird für uns heute nicht funktionieren. Gottes Verheißung für Mose. Wir könnten nicht die Botschaft Moses haben. Moses konnte nicht Noahs Botschaft haben. Wir haben die Botschaft der Stunde. Wir konnten nicht Luthers Botschaft haben. Wir konnten nicht Wesleys Botschaft haben. Dies ist eine andere Zeit. Gott hat sein Wort jedem Zeitalter zugeteilt. Und wenn dieses Zeitalter kommt, sendet er jemanden dorthin, um dieses Wort zu bestätigen, um zu beweisen, dass es wahr ist. Jetzt sehen wir in jedem Einzelnen genau, was Jesus gesagt hat, als er auf der Erde war. Er sagte, ihr baut die Gräber der Propheten und eure Väter brachten sie da hinein. Nun, als ihre sind meine Leute Katholiken, wie ihr wisst. Sie sprechen über St. Patrick. Die Katholiken beanspruchen ihn für sich. Gut, er ist ungefähr so sehr ein Katholik, wie ich einer bin. Sie reden über Jeanne d'Arc. Sie verbrannten das Mädchen als Hexe auf dem Scheiterhaufen, wie wir alle wissen, weil sie geistlich war und Visionen sah. Ein paar hundert Jahre später haben sie die Leiber dieser Priester ausgegraben und Buße getan und sie in den Fluss geworfen. Aber das ist nicht, was es bedarf. Sie verfehlen es immer. Die Menschen preisen Gott immer für das, was er getan hat und schauen danach aus, was er tun wird und nehmen nicht wahr, was er gerade tut. Das ist einfach die Natur des Menschen. Und er hat seine Natur nicht verändert, der Mensch der Welt. Deshalb stellen wir fest, dass unsere Botschaft heute ist, kommt heraus aus Babylon, seid frei und gefüllt mit dem Geist und eure Lampen gereinigt und klar und schaut auf, unsere Erlösung naht. Diese Dinge sind vielen Leuten fremd, die glauben und den Namen unseres geliebten Herrn anrufen. Aber dennoch haben wir inmitten von all dem nichts gegen diese konfessionellen Menschen. Sie sind in Ordnung, sie sind fein, sie sind unsere Verbündeten im Evangelium. Denn Jesus sagte, kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Wir sind also nur dafür verantwortlich, Samen zu sehen. Einige fielen auf den Wegesrand, auf verschiedene Arten von Boden, doch manches fiel auf guten Boden und brachte hundertfältig Frucht. Deshalb sind wir nur Seemänner. Gott ist derjenige, der es lenkt, wenn es fällt. Jetzt beten wir, dass vielleicht heute Morgen dort irgendwo ein kleiner Same hinfällt, der jemanden ermutigt. Und einfach als ein Mensch, um mein Zeugnis bezüglich der kleinen Dame, von der ich gerade sprechen wollte, zu beenden. Diese Dame brachte dieses kleine Kind, einen kleinen Jungen, ich schätze ungefähr 10, 12 Jahre alt oder vielleicht doch nicht so alt, denn diese Dame trug ihn herum, und sie gab ihn mir herüber. Und genau dann, während ich das Gebet für das Kind darbrachte, sprang der kleine Kerl aus meinen Armen und rannte die Plattform hinunter vor etwa 3500 oder 4000 Menschen. Und als das geschah, die erste Sache, die je vor ihren Augen getan worden war, fiel die Mutter, die auf dem vorderen Sitz saß, in Ohnmacht und kippte um. Dein kleines Amish-Mädchen, seid ihr mit dem Amish vertraut? Ich weiß nicht, ob sie auch hier draußen bei euch sind, mit ihren langen Haaren. Es sind sehr liebliche Menschen und sehr saubere und nette Leute. Ihr wisst, unter all den Mennoniten oder Amischen und so weiter haben wir keinen einzigen Eintrag über einen jugendlichen Straftäter. Nennt sie seltsam, wenn ihr wollt, aber in unseren Heimen fehlt etwas, was diese haben. Sie haben keinen einzigen Eintrag im Gerichtssaal, dass ein jugendlicher Straftäter zu ihnen kommen würde. Sie erziehen ihre Kinder einfach nur auf eine Art und Weise, und das ist der Weg, den sie gehen. Und diese junge Dame war eine berühmte Pianistin, eine hübsche junge Frau mit langem blonden Haar, das hinten hochgesteckt war. Und als sie hinübersah, nun, sie war eine Amish. Sie wusste nichts über Pfingsten und ich auch nicht. Aber als sie über die Plattform schaute und den kleinen Jungen sah, der dort hinüberlief, warf sie die Hände in die Luft. Ich weiß, dass es dort Fanatismus gibt, und ich hoffe, ich bin nicht anfällig. Ich bin kein Lügner, und ich bin kein, wenn ich falsch liege, bin ich nicht absichtlich falsch. Ich bin unwissentlich verkehrt. Aber das Mädchen warf ihre Hände in die Luft, und das lange Haar fiel über ihre Schultern herunter, und sie begann in einer unbekannten Zunge zu singen. Und sie spielte dieses Lied, der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebevolle Jesus. Und als sie von dort aufsprang, ich weiß, das klingt jetzt ein wenig seltsam, aber dieses Mädchen hatte nie etwas vom Sprechen in Zungen gewusst. Vielmehr sang sie jetzt in einer unbekannten Zunge, der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebevolle Jesus. Und dieses Klavier spielte ununterbrochen, der große Arzt ist jetzt nah, der liebevolle Jesus. Nun, sie kamen scharenweise zu den Altären und vom Balkon herunter in die Gänge hinein und die Leute weinten. Das Mädchen stand da drüben mit ihrem Gesicht so erhoben, sprach in anderen Zungen und die elfenbeinernen Tasten des Klaviers bewegten sich immer noch weiter. Der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebevolle Jesus. Sein Wort erfreut beschwerte Herzen, kein anderer Name als Jesus. Oh, kein Auge hat gesehen und kein Ohr gehört, was für uns bereitet ist. Wisst ihr, was ich denke? Wie könnten wir jemals einen Ersatz oder etwas, das nur ein Scheinglaube ist, annehmen, wenn der Himmel voll der echten, wirklichen Kraft Gottes ist, die eine Seele befreien und etwas für uns tun kann? Gott segne euch. Nun, da gibt es so viele Sachen. Ich habe euch noch nicht gesagt, wo ihr dieses Buch bekommen könnt. Postfach 325 in Jeffersonville. Und wenn ihr schreibt, werden sie es euch senden. Oder besucht andernfalls eine der Versammlungen und dort werden sie es verteilen. Nun, ich bin für diese schöne Zeit der Gemeinschaft sehr dankbar. Und heute Morgen dachte ich über eine kleine Geschichte von Zachäus nach, die ich gewöhnlich bei den christlichen Geschäftsleuten erzählte. Viele von euch haben schon gehört, wie ich sie erzählte, von diesem kleinen Kerl, der nicht an die Geistesunterscheidung des Herrn glaubte. Ich schätze, dass ihr, wie in jedem Zeitalter, zuerst etwas Echtes und dann eine Nachahmung seht. Und wir müssen uns einfach damit abfinden. Aber gute, klar denkende und schriftgemäße Menschen verstehen es, welche wir... Und egal, man sagt, als Frau Amy Semple McPherson hier auf Erden in ihrem Dienst war, dass beinahe jede Predigerin solche Flügel trug oder solche Gewänder und sie die Bibel hielten. Schau dir einfach die Billy Grahams im Lande an. Aber wisst ihr, dass Billy Graham niemals euren Platz einnehmen könnte? Ich könnte niemals Billys Platz einnehmen und er nicht meinen. Ich kann deinen nicht einnehmen und du kannst meinen nicht einnehmen. Du bist ein Individuum in Gott. Gott machte dich so, wie du bist, für einen bestimmten Zweck. Wenn wir einfach nur unseren Platz finden und dort bleiben würden. Wenn wir versuchen, etwas anderes zu tun, dann seht ihr, dass wir uns auf dem Gebiet eines anderen befinden, welches das Bild Gottes einfach zunichte macht. Wir vergleichen Billy Graham in der konfessionellen Welt heute mit einem, sagen wir, vielleicht mit einem Fußballspieler, der den Ball hat. Nun, wenn ihr versucht, den Ball eurem eigenen Mann wegzunehmen, dann bringt ihr nur eure Mannschaft durcheinander. Beschützt euren Mann, bewacht ihn weiter. Halte dich zu den anderen, sodass er Erfolg haben kann. Und wir werden nach einer Weile ein Tor schießen und Jesus wird kommen und dann wird es alles vorbei sein. Der Herr segne euch jetzt. Ich werde jetzt über diesen Mann Zachäus sprechen. Er war oben in diesem Baum, wisst ihr, und hatte das Laub ganz um sich herumgezogen. Und dann, als er von dem Baum herabkam, ging er mit Jesus nach Hause. Und ich sagte, er wurde ein Mitglied der Vereinigung der christlichen Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Wenn also heute Morgen ein Zachäus hier ist, hoffe ich, dass ihr diesen guten Ratschlag annehmt und ein Mitglied bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums werdet. Du sagst, volles Evangelium? Jawohl. Das Einzige, in dem Jesus gepredigt hätte, wäre das volle Evangelium gewesen. Das ist richtig. Ist es nicht so? Sicher, denn es war das volle Evangelium. Das stimmt. Er konnte sich nicht selbst verleugnen. Aber jetzt habe ich hier ein paar Schriftstellen aus einem kleinen, bekannten Text herausgeschrieben und es wird nur ein paar Minuten dauern, wenn ihr Geduld mit mir haben werdet. Und bevor wir das jetzt in unserer kleinen Gemeinschaft tun, in der wir zusammengekommen sind, nachdem wir über die Hände des Bären im Eimer gelacht haben, lasst uns all das jetzt einfach beiseite schieben. Ich denke, dass wir einander kennenlernen und so möchten wir jetzt in den tiefen Teil des Wortes hineingehen. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen, während wir uns ihm nähern, denn wir haben kein Recht, uns dem Wort zu nähern, ohne zuvor zu dem Autor zu sprechen. Mit unseren Häuptern gebeugt, unseren Augen geschlossen, und ich vertraue darauf, dass unsere Herzen mit unserem Haupt gebeugt sind. Ich frage mich, während ich meine Augen erhebe und über die Zuhörer schaue, ob jemand hier ist, der seine Hände erhebt, um zum Ausdruck zu bringen, Predigerbruder, gedenke meiner im Gebet. Ich bin heute bedürftig. Gott segne dich, Gott segne dich. Nun, er sieht deine Hand. Er weiß, was sich unter deiner Hand in deinem Herzen befindet. Mein Gebet ist, dass er es gewähren möge. Lieber Gott, wir sind dankbar für dieses Gebäude, damit wir, deine demütigen Kinder, uns hier versammeln können und einfach sprechen, Gemeinschaft haben und wir selbst sein können, während wir uns Christus hingeben und mehr wie er werden wollen. Wir sind Predigerbrüder, sitzen in meiner Nähe, Herr. Männer, die weit mehr in der Lage sind, hier zu stehen, um dieses Wort zu überbringen, als ich, dein unwürdiger Diener, aber das Los ist auf mich gefallen. Vater, ich bete, dass du heute, wenn ich etwas sagen sollte, was nicht dem Willen Gottes entspricht, bevor ich es sage, meinen Mund verschließt, so wie du es eines Tages mit dem Maul der Löwen getan hast, damit sie Daniel nicht belästigen. Und Vater, wir bitten dich, gedenke jetzt eines jeden Einzelnen, jedes Predigers und dieser Erweckung, die hier in der Stadt bei den Assemblies of God vor sich geht, Herr. Ich bete, lieber Gott, dass du eine solche Erweckung sendest, dass diese ganze Stadt von der Kraft Gottes erschüttert wird, so dass all die in den Kneipen und auf den Straßen umherwandernden Kindern zu dem Thron Gottes gebracht werden und mit seiner Güte und mit seinem Geist erfüllt werden. Gewähre es, himmlischer Vater. Und wir beten, dass, wenn es da heute einen Mann oder eine Frau, einen Junge oder ein Mädchen gibt, die heute Morgen in diese Versammlung unter das schützende Dach vor dem Schnee gebracht wurden, dass der Heilige Geist ihr Herz besuchen und in einer geheimnisvollen Weise zu ihnen sprechen möge. Herr, vielleicht haben dich einige von denen, die sich verirrt haben, einmal aufgenommen, aber wurden jetzt weggezogen. Bringe sie heute Morgen zurück, Herr. Und wir beten für diese lokale Gemeinde, für Bruder Earl und für seine Frau und für die anderen. Gewähre es, Herr. Brich jetzt das Brot des Lebens für uns, während wir die Seiten des Wortes aufschlagen, denn wir wissen, dass die Bibel keiner eigenen Auslegung bedarf. Gott benötigt uns nicht, um sein Wort auszulegen. Er ist sein eigener Ausleger. Eines Tages sagte er, es werde Licht, und es wurde Licht. Er sagte, eine Jungfrau wird schwanger werden, und sie wurde es. Und in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ganz gleich, was die Welt sagt, er hat es getan. Er braucht keinen Ausleger. Er legt sein eigenes Wort aus, indem er es lebendig macht und bestätigt, dass es so ist. Komm zu unseren Herzen, Herr Jesus, und lege uns heute die Dinge aus, die wir benötigen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nun in der Bibel, wenn ihr es mit mir aufschlagen wollt, ich glaube, ich habe nie versucht, eine Botschaft zu bringen, ohne vorher aus dem Wort gelesen zu haben. Meine Worte können fehlschlagen, denn ich bin ein Mensch. Aber sein Wort kann nicht versagen. Er ist Gott. Lasst uns deshalb jetzt einen kleinen Text aufschlagen und wir werden in nur ungefähr 30, 40 Minuten damit fertig sein, so der Herr will. In der Offenbarung wollen wir uns jetzt dem dritten Kapitel zuwenden, beginnend mit dem 14. Vers. Und wir wollen nur den Abschnitt lesen. Es ist die Botschaft an das Gemeindezeitalter von Laodicea. Ich glaube und nehme an, dass die meisten geisterfüllten Menschen und Bibelleser es glauben und Amen dazu sagen können, dass wir jetzt im Gemeindezeitalter zu Laodicea leben, denn es ist das letzte Zeitalter. Hört auf die Botschaft über den Zustand der Gemeinde in dieser Zeit. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, diese Dinge sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ich wollte, dass du kalt oder heiß wärest, weil du aber lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weißt nicht, dass du erbärmlich, elend, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, geläutert im Feuer, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich kleidest und dass deine Scham deiner Blöße nicht offenbar werde und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. So viele ich liebe, strafe und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm zu Abend essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segne das Lesen seines Wortes. Nun möchte ich nur für ein paar Augenblicke einen kleinen Text mit dem Thema Türen in einer Tür nehmen. Türen in einer Tür. Nun, das ist ein sehr... Die inneren Türen, das sind drei Wörter, die inneren Türen. Ihr mögt zu mir sagen, Bruder, es sind vielleicht 100 Leute hier. Meinst du nicht, dass es ein etwas zu kurzes Thema für 100 Seelen ist? Nun, das mag stimmen, der Text ist klein, doch es kommt ja nicht auf seine Länge an, sondern auf die Bedeutung. Was der Text aussagt, das zählt. Ich glaube, es war vor einiger Zeit in Louisville, Kentucky, als ein kleiner Junge auf dem Dachboden mit ein paar alten Kisten herumspielte und dabei auf eine altmodische Briefmarke stieß. Nun, sein erster Gedanke war, er könnte dafür vielleicht eine Tüte Eiscreme bekommen. Auf derselben Straße wohnte ein Sammler. Deshalb flitzte er, so schnell er nur laufen konnte, die Straße hinunter und sagte, »Was gibst du mir für diese Briefmarke?« Der Sammler schaute sie sich an und sie war schon ziemlich verblasst. Er sagte, »Ich gebe dir einen Dollar.« Dafür verkaufte er sie gerne. Er hätte sie auch für 5 Cent hergegeben und wäre froh darüber gewesen, weil er eine Portion Eis dafür bekam. Aber nun wurde sie sogar für einen Dollar verkauft. Der Sammler verkaufte sie für 500 Dollar. Später bezahlte man noch mehr dafür, ich weiß nicht wie viel, doch es waren hunderte Dollar. Ihr seht, das kleine Stück Papier war nicht viel wert und ihr hättet es nicht einmal vom Fußboden aufgehoben. Aber nicht das Papier zählte, sondern das, was auf dem Papier war. Und genauso ist es mit dem Lesen von Gottes Wort. Es geht nicht um das Papier, um den Wert oder die Größe des Papiers, sondern um das, was darauf steht. Und ein Wort reicht aus, um die Welt zu retten, wenn es so angenommen werden würde. Vor einiger Zeit gab es, ich las die Geschichte aus der Zeit von unserem edlen, ich denke, dass Lincoln einer der größten Präsidenten war, die die Nation je hatte. Nicht nur, weil er aus Kentucky kam, sondern weil er ein großartiger Mann war. Er konnte keine Bildung genießen, doch in seinem Herzen war etwas, ein Ziel. Ich mag es, wenn ein Mann ein Ziel vor Augen hat. Ich mag Menschen, die etwas haben, wofür sie kämpfen und nicht einfach nur herumliegen. Was immer passieren mag, es wird schon in Ordnung sein. Oh, sei wach und bei der Sache. Und Lincoln ließ niemals zu, dass ihm seine Bildung im Weg stand. Er hatte etwas zu tun. Ich denke, jeder Christ sollte so sein. Finde dein Ziel und geh und tue es. Jedes Mitglied dieser lokalen Versammlung sollte nicht nur sagen, gut, wir haben jeden Monat ein Frühstück. Darum geht es nicht. Oder jeden Samstag einmal, du musst ein Ziel im Leben haben, etwas, das du tun wirst. Lasst uns, Gott hat euch hierher gestellt. Tut etwas damit, und zwar jedes Glied jeder Gemeinde. Es gibt eine Erweckung in der Stadt. Diese Erweckung ist für einen bestimmten Zweck da. Lasst uns etwas davon empfangen. Lasst uns etwas damit machen. Herr Lincoln, dort gab es einen Mann, einen jungen Kerl, der im Krieg war. Er war von Anfang an ein Feigling. Er entfernte sich während seines Dienstes von seinem Posten. Man befand ihn für schuldig und er sollte erschossen werden. Und oh, es war schrecklich. Und ein junger Kerl liebte ihn so sehr, dass er zu Herrn Lincoln ging und ihn um Begnadigung bat. Er war zu der Zeit Präsident der Vereinigten Staaten und so ging er zu ihm, um eine Begnadigung zu erhalten. Als er aus seiner Kutsche ausstieg, sprach er ihn an. Lincoln war ein typischer Südstaatler, groß, hager, bärtig. Er sagte zu ihm, Herr Lincoln, dort ist ein Junge, der in 2 Tagen erschossen werden soll, weil er während eines Gefechts geflohen ist. Er fuhr fort, Herr Lincoln, er ist kein schlechter Junge, doch bei all dem Beschuss und den sterbenden Menschen hat er die Nerven verloren. Er war so durcheinander, dass er seine Hände erhob und zu schreien begann. Und er sagte, ich habe den Jungen gekannt. Er sagte, Herr Lincoln, nur Ihr Name auf diesem Stück Papier kann sein Leben retten. Werden Sie es tun? Natürlich hat dieser christliche Ehrenmann schnell das Papier ausgestellt, indem er schrieb, so und so ist begnadigt. Dann unterschrieb er Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten. Der Botschafter kehrte zurück, so schnell er nur konnte, und rannte zu der Zelle. Er sagte, du bist frei, du bist frei. Hier ist Herrn Lincolns Unterschrift, du bist frei. Jener erwiderte, warum kommst du und verspottest mich, obwohl du doch weißt, dass ich morgen sterben muss? Er sagte, nimm das hier weg, du machst dich nur lustig über mich. Und er wollte es nicht annehmen. Er sagte, nein, ich möchte das nicht, du machst nur... Er sagte, wenn es vom Präsidenten wäre, dann würde es sein Wappen tragen und auf seinem Briefbogen stehen. Er antwortete, aber es ist seine Unterschrift. Er sagte, wie soll ich seine Unterschrift kennen? Du machst dich einfach nur über mich lustig. Du möchtest nur, dass ich mich besser fühle. Er fing an zu schreien und drehte ihm den Rücken zu. Der Junge wurde am nächsten Morgen erschossen. Und dann, nachdem der Junge tot war, obwohl der Präsident seine Begnadigung auf diesem Stück Papier unterschrieben hatte, was geschah dann? Sie verhandelten es im Bundesgericht. Und dies war die Entscheidung von unserem Bundesgerichtshof, welches das höchste von allen unseren Gerichten ist. Was sie sagen und ihre Entscheidungen gefallen uns manchmal nicht, aber wir müssen uns trotzdem daran halten, denn es ist bindend und endgültig. Nun, es sprach dieses Urteil. Eine Begnadigung ist keine Begnadigung, wenn sie nicht als Begnadigung angenommen wird. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Es ist eine Begnadigung, wenn es als eine Begnadigung angenommen wird. Und es ist das Wort Gottes. Es ist die Kraft Gottes für die, die es glauben und annehmen werden. Es spielt keine Rolle, wenn ihr darauf schaut und sagt, oh, das ist so durcheinandergebracht worden, da gibt es 1 Million Übersetzungen und all das. Es mag für jemanden so sein, aber für mich ist es immer noch das Wort Gottes. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und für immer. Er ist verpflichtet, sich an dieses Wort zu halten. Nun, er muss eines Tages die Gemeinde richten. Und wenn er sie durch die Katholiken richtet, wie sie auch sagen, dass er es tun wird, durch welche der katholischen Kirchen wird er sie dann richten? Eine unterscheidet sich von der anderen. Wenn er durch die Methodisten richtet, dann seid ihr Baptisten verloren. Wenn er sie durch die Pfingstler richtet, dann sind die übrigen von euch verloren. Aber er richtet sie nicht durch die Kirche. Die Bibel sagt, dass er die Welt durch Jesus Christus richten wird, und Christus ist das Wort. Deshalb seht ihr, wir sind ohne Entschuldigung. Es ist das Wort Gottes, durch das er uns richtet, und es spielt keine Rolle, wie klein ein Wort, Die Bedeutung davon steht in Offenbarung 22, Vers 28. Zuerst werde ich in 1. Mose anfangen. Gott gab der menschlichen Rasse sein Wort, um sich selbst gegen den Tod, Sünde und Not oder jedes Unglück zu wappnen. Eine Kette aus seinem Wort. Diesen bestimmten Baum rühre nicht an, denn an dem Tag, da du davon isst, an jenem Tag sollst du sterben. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, und unsere Seelen werden an dieser Kette über der Hölle hängend daraus herausgezogen. Zerbrich eines davon, das ist alles, was du tun musst. Eva hat niemals einen ganzen Satz gebrochen, sie brach durch Satan ein Wort. Das war das erste im Buch. In der Mitte des Buchs kam Jesus und sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch jedes Wort. Nicht durch einen Teil davon, nur hier und da eines, sondern durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Nachdem er tot war, erstand er auf und ging in den Himmel und kam zurück und gab Johannes. Er sagte dort nach seiner Auferstehung, was wird mit diesem Menschen geschehen? Jesus sagte, was macht es euch aus, wenn er bleibt, bis ich komme? Wohlwissend, dass zwar nicht sein Leben, wohl aber sein Dienst bleiben wird. Er hob ihn hinauf im 4. Kapitel der Offenbarung und zeigte ihm all diese Dinge, die kommen sollten und in denen wir jetzt leben, sogar bis zu diesem Text heute. Dann in dem 22. Kapitel der Offenbarung im 18. Vers sagte er, wer immer ein Wort aus diesem Buch wegnehmen oder ein Wort hinzufügen wird, dessen Anteil wird aus dem Buch des Lebens hinweggenommen werden. Seht ihr? Deshalb glauben wir, dass der Mensch durch jedes Wort Gottes lebt. Ich glaube das und weiß, dass es wahr ist. Wie klein? Das spielt keine Rolle. Es braucht nur ein Wort, um es zu tun. Während ich gerade daran denke, wie es um die kleinen und unbedeutenden Dinge steht, sehe ich, dass hier viele von meinen kanadischen Freunden sitzen. Ich erinnere mich, ich war in Kanada, als König Georg, derjenige, für den ich das Vorrecht hatte, zu beten, als er von Multipler Sklerose geheilt wurde. Er litt an jedem Tag an der Sklerose und ebenfalls hatte er ein Magenleiden, ein Geschwür, wie viele von euch Kanadiern und Amerikanern ebenfalls wissen. Aber wenn man ihm zuschaute, wie er in dem Wagen sitzend dort unten durchfuhr, war er ein König. Er benahm sich wie ein König. Seine schöne Königin saß neben ihm in ihrem blauen Kleid, als er die Straße entlang kam. Und ein Freund von mir und ich standen zusammen, und als der Wagen vorbeikam, drehte er nur seinen Kopf weg und begann zu weinen. Ich legte meine Hand auf seine Schulter und sagte, was ist los? Er sagte, Bruder Brenne, da fährt mein König und seine Königin. Nun, ich konnte das verstehen. Deshalb dachte ich, wenn ein Kanadier unter dem Regierungsoberhaupt, nicht seinem eigenen Regierungsoberhaupt, aber dem von England, wenn dieser König vorbeikommt und es bewirken kann, dass ein Kanadier schluchzt, seinen Kopf wegdreht und weint, wie wird es dann sein, wenn wir unseren König sehen? Und daran zu denken, dass unsere Rolle die der Königin ist. Und dann waren alle Kinder aus der Schule herbeigekommen, die kleinen Kinder. Ihnen wurde eine kleine britische Flagge gegeben. Die kanadische Flagge wird irgendwie anders bezeichnet. Bruder Fred, wie wird die kanadische Flagge genannt? Bruder Fred Sotman sagt, Fahne der Union. Fahne der Union. Aber sie gaben ihnen eine kleine britische Flagge zum Winken. Und als der König vorbeikam, standen all diese kleinen Kerle dort draußen, schwenkten ihre Fahnen und jubelten dem König zu. Und da spielten Musikgruppen, Gott schütze den König, während er durch die Straßen marschierte. Oh, wenn ihr nur eine Vorschau auf das bekommen könntet, was da bei dieser Auferstehung stattfinden wird. Und als die kleinen Kerle in die Schule zurückkehrten, sobald die Parade vorüber war, so wie sie belehrt worden waren, wurde in einer Schule ein kleines Mädchen vermisst. Sie gingen überall hin, die Straßen hinauf und hinunter, um das kleine Mädchen zu finden. Schließlich stand hinter einem Telegrafenmast das kleine, winzige Mädchen und weinte sich die Seele aus dem Leib. Nun, die Lehrerin las sie auf und fragte, was ist los? Hast du den König nicht gesehen? Sie sagte, doch, ich habe den König gesehen. Die Lehrerin fragte, hast du nicht mit deiner Fahne gewunken? Sie antwortete, doch, ich habe mit meiner Flagge gewunken. Sie sagte, gut, warum weinst du dann? Wissen Sie, Frau Lehrerin, ich bin so klein, die anderen standen vor mir, sie waren größer. Und ich habe mit meiner Flagge gewunken, aber er hat es nicht gesehen. Und sie war deswegen sehr beunruhigt. Gut, es mag sein, dass König Georg die Gestalt dieses kleinen Mädchens nicht gesehen hat. Er hat vielleicht nicht ihr patriotisches Herz gesehen und was sie für ihn empfand. Sie war zu klein. Aber mit unserem König ist es nicht so. Oh, die kleinste Kleinigkeit, die wir tun, sieht er. Und er kennt die Dinge und Gedanken, die in unseren Herzen sind, was immer wir tun, wie klein es auch ist. Und wie dienen wir ihm? So, wie wir anderen dienen. Wenn ich euch nicht liebe, wie kann ich ihn lieben? Seht ihr? Was ihr einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Seht ihr? Es sind die kleinen Dinge, die wir manchmal unerledigt auf sich beruhen lassen, die die ganze Kette zerbrechen, seht ihr? Es lässt uns freilaufen mit einer konfessionellen Einstellung und lässt uns etwas von diesen kleinen Dingen, die in Wirklichkeit lebensnotwendig sind, vernachlässigen. Alles, jedes Wort Gottes ist lebensnotwendig. Nichts davon kann ausgelassen werden. Wir müssen jedes Wort davon genauso nehmen, wie es geschrieben ist. Ich stehe vor der Tür, sagte Jesus diesem Gemeindezeitalter zu Laodicea, und klopfe an. Habt ihr bemerkt, das einzige Zeitalter, in dem er aus seiner Gemeinde hinausgetan worden war? Während all der anderen Gemeindezeitalter war er innerhalb der Gemeinde. Während dem methodistischen Zeitalter, während dem lutherischen und so weiter, war er innerhalb der Gemeinde. Aber hier ist er außerhalb. Unsere Glaubensbekenntnisse und diese Dinge haben ihn aus der Gemeinde verjagt, aber er steht da draußen und klopft immer noch an. Wer hören wird und die Tür auftut, mit dem werde ich hineingehen und das Abendmahl halten und ihm Heilung für seine Augen geben und Kleidung, und ich gebe ihm die Reichtümer des Himmels, dem, der mein Klopfen hört. Ich dachte, ich könne mich an den Namen dieses Künstlers erinnern, der dieses Bild gezeichnet hat, oder vielmehr ein Bild namens An der Tür. Wenn er, ihr wisst, alle großartigen Bilder müssen erst durch die Galerie oder die Halle der Kritiker gehen, bevor sie in die Ehrenhalle gehängt werden können. Das Originalbild würde jetzt Millionen von Dollar kosten. Aber seht, es ist genauso wie mit der Gemeinde, die durch die Halle der Kritiken gehen muss. Wir gehen hindurch. Ihr werdet religiöse Fanatiker genannt. Ihr werdet alles Mögliche genannt. Aber wenn ihr nur eure Position in Christus halten könnt, dann wird er uns eines Tages in die Ruhmeshalle bringen. Aber zuerst müssen wir die Kritik ertragen. Da ist es, wo die Kleinsten von uns stehen. Dort ist es, wo es sich zeigt. Derjenige, welcher Verfolgung nicht ertragen kann, ist ein uneheliches Kind und kein Kind Gottes. Es spielt keine Rolle, wie sehr er der Kirche angehörte und was immer er getan hat. Wenn er der Züchtigung nicht standhalten kann, ist er ein uneheliches Kind und kein wirkliches Kind Gottes. Auch für ein echtes, wirkliches Kind Gottes ist es egal, was die Welt sagt. Alles andere ist zweitrangig. Es hat seine Gesinnung auf Christus gerichtet und das ist entscheidend. Ja. Was immer ihm Christus sagt zu tun, wird er tun. Wo immer das Lamm geht, sie sind bei ihm, wo auch immer. Und dann seht ihr sein Erscheinen, seine Gegenwart und was er tut. Er ist immer bei seinen Leuten, seiner Braut. Er macht ihr den Hof. Eines Tages wird da ein Hochzeitsmahl stattfinden. Und als es durch die Kritik ging, versammelte sich eine Schar von Kritikern um diesen Künstler. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Ich versuche, an Michelangelo zu denken, aber er war der Bildhauer der Statue von Mose. Aber ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Aber wie auch immer, er sagte, dein Bild ist hervorragend. Es gibt nichts, das ich gegen das Bild einzuwenden hätte. Er sagte, weil er eine Laterne in seiner Hand hält, zeigt es, dass er kommt, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Und dann ist er mit seinem Kopf, seinen Ohren so an der Tür, damit er ganz sicher gehen kann, auch nicht den leisesten Ruf zu überhören. Er hat seine Ohren der Tür zugewandt und klopft an die Tür. Er sagte, aber wissen Sie, mein Herr, Sie haben eine Sache in Ihrem Bild vergessen. Und der Künstler, der sein Leben lang gebraucht hatte, um das Bild zu malen, fragte, was ist es, das ich vergessen habe, mein Herr? Er sagte, egal wie sehr er an die Tür klopft, siehst du, du hast vergessen, eine Türklinke zu malen. Es gibt keine Klinke an der Tür. Wenn ihr einmal die Tür betrachtet, dann hat sie keine Klinke. Oh, sagte der Künstler, ich habe es so gemalt. Sie sehen, mein Herr, sagte er, die Klinke ist an der Innenseite. Sie sind derjenige, der die Tür öffnet. Sie öffnen die Tür. Oh, weshalb klopft ein Mann an die Tür eines anderen? Er versucht eingelassen zu werden. Er versucht hineinzukommen. Vielleicht hat er etwas, das er dir sagen möchte, oder er möchte mit dir über etwas sprechen. Er hat eine Botschaft für dich. Und das ist der Grund, warum Leute an die Türen von anderen klopfen. Sie haben einen Grund, das zu tun. Es geschieht nicht ohne Grund. Du würdest nicht zum Haus eines Mannes gehen, ohne dass du einen Grund hast. Und wenn es kein anderer ist, als ihm einen Besuch abzustatten, eine Nachricht zu überbringen oder dergleichen, es gibt einen Grund, wenn jemand an die Tür eines anderen klopft. Wo immer es eine Frage gibt, muss es auch eine Antwort geben. Es kann keine Frage geben ohne eine Antwort. Danach halten wir in der Bibel Ausschau. Auf die Fragen dieses Tages hat die Bibel die Antwort und Christus ist die Antwort. Viele wichtige Personen haben in unserer Zeit an Türen geklopft. Viele taten es in vergangenen Zeiten. Und vielleicht, wenn die Zeit weitergeht, wird es noch etliche weitere wichtige Leute geben. Wenn jemand an eure Türe klopft, dann würdet ihr zunächst die Gardinen etwas zurückziehen, wenn ihr könntet, um nachzusehen, wer dort ist. Vielleicht seid ihr gerade beschäftigt, wie wir ja heute immer behaupten, zu beschäftigt, um zur Gemeinde zu gehen, zu beschäftigt, um dies zu tun. Und weißt du, meine Kirche glaubt nicht an solches Zeug. Manchmal sind wir auch, was das Wort betrifft, ein wenig aus der Bahn geraten. Doch er zieht die Gardine ein wenig beiseite, um zu sehen, wer dort steht. Und wenn es eine bedeutende Person ist, dann lauft ihr schnell zur Tür. Wir wollen uns jetzt mit einigen Leuten befassen, die in der Vergangenheit angeklopft haben. Lasst uns zurückgehen und an den Pharao von Ägypten vor vielen hundert Jahren denken. Stellt euch vor, Pharao, der König von Ägypten, wäre zu dem Haus eines Bauern gekommen, der mit dem Pharao nicht einverstanden gewesen wäre, weil er von seiner Politik nichts gehalten und eine andere Ansicht gehabt hätte. Doch nun steht der Pharao vor der Tür dieses Maurers oder Lehmschmierers, wie wir ihn dort in Ägypten vielleicht genannt hätten, und er zieht die Gardine zurück und da steht der mächtige Pharao an der Tür. Und er klopft mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. Natürlich würde der Bauer die Tür öffnen und sagen, tritt ein, großer Pharao, lass deinen demütigen Knecht Gnade vor dir finden. Alles innerhalb meiner Wände steht dir zur Verfügung. Ich stehe dir, Pharao, als Sklave zu Diensten. Du hast mich über all meine Brüder hinaus geehrt. Du bist in mein Haus gekommen, obwohl ich ein armer Mann bin. Du besuchst sonst nur Könige, Adlige und wichtige Leute, und ich bin unbedeutend, aber du besuchst mich. Du hast mich beehrt, Pharao. Was gibt es, das dein demütiger Knecht tun könnte? Ganz gleich, was der Pharao fordern würde, er würde es ihm geben. Sogar sein eigenes Leben, sicher. Es ist eine Ehre. Oder nehmen wir zum Beispiel Adolf Hitler, als er der Führer in Deutschland war. Was wäre gewesen, wenn er das Haus eines Soldaten aufgesucht hätte, das inmitten eines Lagers voller Nazisoldaten stand? Plötzlich klopfte jemand an die Tür und der kleine Soldat sagte, »Ah, mir geht es nicht gut heute Morgen. Frau, sag ihnen, sie sollen weggehen.« Sie huschte zur Tür und zog die Gardine beiseite. Sie sagte, »Mann, Mann, spring auf, schnell! Was ist los? Wer steht da?« »Hitler, der Führer von Deutschland.« »Oh, meine Güte, der Soldat wäre aufgesprungen, hätte sich schnell angezogen und Haltung angenommen. Dann wäre er zur Tür gegangen, hätte sie aufgeschlossen und Heil Hitler gesagt. Er war ja zu der Zeit ein bedeutender Mann in Deutschland. Was gibt es, das ich tun könnte?« Wenn er gesagt hätte, »Geh und spring von den Klippen da draußen«, so hätte er es getan. Warum? Da gab es keinen. Es gab in der Nazizeit keinen bedeutenderen, wichtigeren Mann in Deutschland als Adolf Hitler. Er war ein mächtiger Mann. Und er, was für eine Ehre, wenn er, der sonst nur Generäle und große Persönlichkeiten besucht, plötzlich an der Tür eines einfachen Mannes steht. Oh, es wäre sicherlich eine große Ehre für ihn gewesen. Gut, wie wäre es mit Flagstaff? Wir werden es jetzt auf unsere Heimat anpassen. Was wäre, wenn unser Präsident L.B. Johnson heute Nachmittag hier aus dem Flugzeug steigen würde? Und nun sind wir alle nur derselben Gesellschaftsschicht. Wir sind alle arm. Vielleicht hat der eine etwas bessere Arbeit und der andere ein besseres Haus. Trotzdem sind wir alle nur Menschen. Aber was, wenn er herunterkommen würde zu eurem Haus hier unten, vielleicht zu den demütigsten von uns, und er klopft an die Tür. Und du gingest zur Tür und Präsident L.B. Johnson würde dort stehen. Natürlich, das wäre eine große Ehre. Selbst wenn du politisch nicht mit ihm übereinstimmst, würdest du dich geehrt fühlen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten vor deiner Tür steht. Wer bist du oder wer bin ich? Und da steht Lyndon Johnson an deiner Tür. Ganz gleich, ob ihr Sozialist oder Republikaner seid und eure Meinung vielleicht eine Million Meilen von seiner abweicht, es wäre dennoch eine Ehre. Und wisst ihr was? Weil euch diese Ehre zuteil geworden ist, würde es heute Abend im Fernsehen gezeigt werden, sicher. Der Mittagszeitung von morgen wären Schlagzeilen darüber, hier in der Zeitung von Flagstaff, dass der Präsident der Vereinigten Staaten gestern unerwartet nach Flagstaff geflogen ist und, ohne eingeladen worden zu sein, zu John Doe kam und bescheiden an seine Tür geklopft hat. Demütig. Der Präsident würde trotz seiner Größe als demütiger Mann betrachtet werden, weil er an deine oder meine Tür gekommen ist, obwohl wir ein Niemand sind. Wäre er zu uns gekommen und hätte mit uns geredet. Natürlich, du würdest die Straße hinuntergehen und sagen, ja, ich bin derjenige, den der Präsident besucht hat. Bleiben Sie stehen, ich möchte ein Foto von Ihnen machen. Schauen Sie mich direkt an. Jetzt, wie sieht es aus, wenn Sie weggehen? Ihr wärt eine wichtige Person, sicher. Was wäre, wenn die Königin von England käme, obwohl ihr nicht zu ihrem Herrschaftsbereich gehört? Für manche von euch Frauen wäre es eine Ehre, sich mit der Königin von England zu unterhalten, auch wenn ihr nicht ihrer Herrschaft untersteht. Aber trotzdem ist sie eine bedeutende Persönlichkeit. Sie ist zurzeit die größte Königin der Welt. Sicher ist sie das, politisch gesehen. Aber wenn sie dich um ein kleines Schmuckstück von deiner Wand bitten würde, das dir immer so teuer und wertvoll war, dann würdest du es ihr geben. Es wäre eine Ehre für dich, das zu tun. Sicher, sie ist die Königin von England. Du würdest vom Präsidenten geehrt werden. Jeder würde dann davon sprechen, wie demütig die Königin von England ist, dass sie nach Flagstaff fliegt, um dort eine bestimmte Frau zu besuchen, die völlig unbedeutend ist. Die Zeitungen würden davon berichten und es käme auch in den Nachrichten. Aber wisst ihr, dass die bedeutendste Persönlichkeit aller Zeiten, Jesus Christus, an unsere Tür klopft? Doch er wird öfter abgewiesen als alle Könige und Herrscher, die es je gab. Das stimmt. Wenn ihr ihn aufnehmt und dann hinausgeht und darüber sprecht, dann lacht man euch draußen in der Welt ins Gesicht. Keine Nachricht wird. Wer könnte zu euch nach Hause kommen, der bedeutender wäre als Jesus Christus? Wer könnte Größeres an deine Tür klopfen als Jesus Christus? Wer könnte das tun? Der Sohn Gottes. Wer könnte bei euch anklopfen, der wichtiger wäre? Er klopft immer noch, Tag für Tag. Und wenn du ihn annimmst, wirst du ein Fanatiker genannt. Seht ihr, wie die Welt das erkennt, was von ihr stammt? Das ist richtig. Aber er würde jetzt nicht kommen, wenn er nicht einen Grund hätte zu kommen. Und du denkst, vergleich doch die Demut von Präsident Johnson oder der Königin von England oder einer anderen großen Persönlichkeit, die dadurch offenbar würde, mit der Demut dieser bedeutendsten Persönlichkeit, die an eure Tür klopft. Und was ist mit der Demut des Sohnes Gottes? Was sind wir anderes als dreckige Sünder, in Sünden geboren, in Ungerechtigkeit empfangen, als Lügner in diese Welt hineingeboren? Dennoch kommt der Sohn Gottes und klopft an unsere Tür. Nun mag dich die Königin von England um einen Gefallen bitten. Sie könnte etwas von euch wegnehmen. Dasselbe ist mit dem Präsidenten. Er könnte etwas von euch verlangen, das ihr nicht gerne tut. Er könnte von euch Schätze erbitten, die ihr nicht gerne hergebt, die ihm aber nichts bedeuten würden. Aber Jesus bringt dir etwas, wenn er klopft. Er bringt dir eine Begnadigung. Lehne sie nicht ab. Denn so wie es hier in unseren Gerichten entschieden wurde, wird es auch im himmlischen Königreich sein. Wenn er klopft und die Begnadigung angebracht hat und du lehnst sie ab, dann stirbst du in deinen Sünden und wirst ins Verderben gehen, obwohl du die Ehre hattest, in einer Versammlung wie dieser zu sitzen, einer Erweckung oder einer Gemeinde anzugehören und du deinen Pastor eine Evangeliumsbotschaft predigen hörtest. Ja, ich war dort. Vielleicht könntet ihr noch mehr sagen. Ich habe den Gesang gehört. Er gefiel mir. Ich hörte die Zeugnisse. Es war echt. Aber du hast es abgelehnt. Stellt euch vor, ich wäre ein junger Mann, der ein junges Mädchen kennenlernt. Sie ist hübsch und auch eine Christin. Sie würde allen meinen Vorstellungen entsprechen. Du kannst keinen Fehler finden, aber du musst menschliche Traditionen beiseite legen. Du sagst, oh, ich glaube, das ist richtig. Ich sehe, dass Gott es gesagt hat. Aber du musst es annehmen. Dann wird diese Frau ein Teil von dir. Dann wirst du ein Teil des Wortes, welches die Braut ist. Wenn er das Wort ist, wird die Braut eine Wortbraut sein. Gewiss wird sie das. Seht, ihr müsst es annehmen. Ihr könnt sagen, was ihr möchtet. Beim Präsidenten könnt ihr dir sagen, was ihr wollt. Ihr könntet damit prahlen. Doch wenn Jesus an die Tür klopft, weist man ihn einfach ab. Seht, wir möchten nichts mit ihm zu tun haben. Wir sagen, ein anderes Mal. Was ist, wenn du an jemandes Tür klopfst? Nun wollen wir das Ganze mal von einer anderen Seite betrachten. Was wäre, wenn ihr an die Tür von jemandem klopft, weil ihr etwas für sie hättet, und sie würden sich dir gegenüber so benehmen, wie du dich Gott gegenüber benommen hast? Tut ihr es, so seid ihr noch nicht gefestigt. Ihr klopft also an einer Tür, und jemand schaut aus dem Fenster und zieht den Vorhang zu, oder derjenige kommt zur Tür und sagt, ein anderes Mal. Gut, ich möchte nur, ich habe heute Morgen keine Zeit. Weißt du, was du tun würdest? Sicherlich das Gleiche, was ich und die anderen tun würden. Du würdest nie mehr zurückkehren. Doch mit Jesus ist es anders. Ich stehe und klopfe an. Er klopft fortwährend, seht ihr? Wer da sucht, nicht nur einmal sucht, sondern inständig sucht, er, der anklopft. Klopfen, klopfen, das ist eine fortwährende Angelegenheit. Inständiges Klopfen. Er, der inständig sucht, er, der inständig klopft, dem wird nicht nur. Wie das Gleichnis vom ungerechten Richter. Die Frau wollte, dass ihr Recht verschafft wird, aber sie erreichte es nicht gleich. Sie klopfte fortwährend an und trug ihr Anliegen vor und sagte, um sie loszuwerden, will ich ihr zu ihrem Recht gegen ihren Widersacher verhelfen. Wie viel mehr wird es der himmlische Vater tun? Eigentlich sollten wir es sein, die an seine Tür klopfen. Eigentlich hätte Adam im Garten auf- und abrennen müssen und schreien, Vater, Vater, wo bist du? Aber stattdessen war es Gott, der im Garten auf und ab lief und rief, Sohn, Sohn, wo bist du? Das zeigt, was wir sind. Wir verstecken uns immer, statt hervorzukommen und es zu bekennen. Wir versuchen, wegzulaufen und uns hinter etwas zu verstecken. Seht, das ist einfach die Natur des Menschen, so wie wir sie haben. Jawohl. Diesen Leuten würdet ihr das Beste geben, das ihr habt. Einfach alles. Doch Jesus nehmt ihr nicht an. Ich meine jetzt nicht euch hier, sondern die Leute allgemein. Nun mögt ihr einwenden, Prediger, das habe ich doch getan. Ich habe mein Herz geöffnet und Jesus hereingelassen. Ich habe das vor 10 Jahren getan. Ich habe das vor 20 Jahren getan. Gut, das mag genau stimmen, aber ist das alles, was du getan hast? Seht, ich möchte euch jetzt etwas fragen. Wenn ihr irgendjemanden in euer Haus einladen würdet und dann, wenn ihr zur Tür eingetreten seid, jemand hat euch eingeladen oder besser hat gesagt, tritt ein. Ja, ich habe ein Ziel. Ich werde die Stadt verlassen und geehrt werden. Das ist die Art und Weise, wie viele Leute Christus annehmen. Ich gehöre zu dieser Kirche. Ich gehöre zu dieser angesehenen Versammlungsstätte, der Dr. so und so auch angehört, weißt du? Und es ist die größte Kirche. Der Bürgermeister geht dorthin und viele andere. Ich gehöre zu dieser Kirche. Man nimmt ihn nur so weit auf und sagt, ja, ich werde ihn annehmen. Seht, für einen persönlichen Vorteil. Aber was dann, wenn Jesus in das Herz hereinkommt? Viele Leute nehmen ihn an, weil sie nicht in die Hölle kommen möchten. Aber wenn Jesus in dein Herz hineinkommt, möchte er Herr sein. Nicht nur ein Retter, sondern auch der Herr. Herr, das ist Herrschaft. Er kommt hinein, um die Herrschaft zu übernehmen. Nun, du sagst, stimmt das, Bruder Brennen? Sicher. Was wäre, wenn ich dich in mein Haus eingeladen habe und du kommst zur Tür herein? Du würdest an die Tür klopfen und ich würde hinausschauen und sagen, komm herein. Wenn du mir helfen kannst, dann tu es. Doch wenn du hereinkommst, dann will ich nicht, dass du in meinem Haus herumschnüffelst. Stell dich einfach dort an die Tür. Denk daran, unser Text lautet Türen innerhalb der Tür. Im Herzen eines Menschen gibt es viele kleine Türen, hinter denen viele Dinge verborgen liegen. Ihn nur hereinzulassen, das genügt nicht, wenn er hereinkommt. Wenn ich in dein Haus komme, du mich an der Tür willkommen heißt und sagen würdest, komm herein, Bruder Brennen. Ich bin so glücklich, dich zu sehen. Ich würde antworten, nun, es ist für mich ein Vorrecht, in dein Haus zu kommen. Oh, möchtest du nicht herüberkommen und dich setzen? Bruder Brennen, geh durch unser Haus und sei hier wie zu Hause. Oh mei, ich würde an den Kühlschrank gehen, mir ein großes Sandwich herausnehmen, meine Schuhe ausziehen, ins Schlafzimmer gehen und mich hineinlegen. Ich würde ein Festessen haben. Warum? Weil ich mich willkommen fühlte. Du hast mich willkommen geheißen. Ich würde es schätzen, wenn ich bei euch willkommen wäre. Aber wenn ich in dein Haus gekommen bin und du hast mir gesagt, bleib jetzt da an der Tür stehen, misch dich nicht ein, ich würde mich nicht sehr willkommen fühlen. Du würdest dich auch nicht willkommen fühlen. Jemand hat dich eingeladen und gesagt, warte jetzt. Ja, komm herein, aber bleib gerade da stehen. Nun, da gibt es eine kleine Tür in dem menschlichen Herzen. Wir werden über ein paar davon sprechen, doch wir haben keine Zeit, uns mit all diesen Türen zu befassen, denn es sind viele. Den nächsten 10 Minuten wollen wir über einige Türen sprechen, vielleicht über 3. Auf der rechten Seite im menschlichen Herzen, wenn du dort zur Tür hereinkommst, befindet sich eine Tür, die man Tür des Stolzes nennt. Oh, gehe nicht durch diese Tür. Man will den Herrn nicht durch diese Tür gehen lassen, welche der Stolz ist. Ich bin adlig, ich passe auf. Oh ja, jetzt sieh, ich sage dir, ich... Seht, es ist der Stolz. Schnüffle da drin nicht herum. Nun, er kann sich nicht willkommen fühlen, solange du die Tür des Stolzes geschlossen hältst. Er muss dich demütigen. Seht, das ist der Zweck, zu dem er hereinkommt. Willst du mir etwa sagen, dass ich dorthin gehen und mich wie all die anderen benehmen muss? Ihr müsst es nicht, das ist sicher. Schön, ich werde dir sagen, was würdest du denken, wenn ich das nächste Mal zum Geschäftstreffen gehe? Was soll ich tun, wenn ich morgen meinen Chef begegne? Ich würde den Geist empfangen und mitten bei meiner Arbeit aufspringen und in Zungen reden. Oh, das würde mich demütigen. Nein, bleib da draußen. Da habt ihr es. Ja, du willst Jesus hereinkommen lassen. Du wirst dich der Gemeinde anschließen und Jesus als deinen Erretter annehmen. Aber wie steht es mit ihm, dass er dein Herr ist? Wenn er die vollständige Herrschaft bekommen hat, wenn er der Herr ist, dann gehört ihm alles. Du bist ihm jetzt vollkommen ausgeliefert. Aber dieser kleine Stolz. Oh, du meinst, dass wir Frauen unser Haar wachsen lassen müssen? Genau das ist, was er gesagt hat. Dürfen wir dann keinen Nagellack mehr tragen und keine Schminke? Das ist, was er gesagt hat. Was meinst du, würde mein Nähzirkel dazu sagen? Sie würden mich altmodisch nennen. Schön, behalte nur deinen Stolz, mach so weiter. Er wird an der Tür stehen, weiter kann er nicht gehen. Doch wenn ihr bereit seid, die Tür zu öffnen und ihn einlasst, dann wird er es für euch reinigen. Die kurzen Hosen werden in den Mülleimer wandern, die Schminke ebenfalls, und der Friseur müsste verhungern, wenn er nur davon leben würde, dass er gläubigen Frauen die Haare schneidet. Nun sagt ihr, das macht nichts. Oh doch, es macht etwas aus. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist richtig. Dort steht ein kleines Wort, bei dem ihr ihn nicht haben möchtet. Ach, mein Pastor, ich gebe nichts darum, was der Pastor sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Es ist eine Schande für eine Frau, wenn sie das tut. Schön und gut, sagt ihr. Du solltest uns Dinge lernen, Bruder Branham, wie man den Heiligen Geist empfängt und dergleichen. Wie kannst du anfangen, Algebra zu lernen, wenn du noch nicht einmal dein ABC kennst? Man weiß noch nicht einmal, wie man sich benimmt, aussieht oder kleidet, wie ein Christ. Es ist heute eine Schande, diese Frauen auf der Straße zu sehen. Ich war gestern irgendwo, als eine solch verdrehte Gruppe hereinkam. Den Männern hingen die Haare in die Augen und den Rücken hinunter, sie trugen Hosen, wie die Kinder sie zur Schule tragen, und große, alte Schuhe und hatten den Mund halb offen. Man hätte sie für Kriminelle halten können, und sie gingen so hinein und sagten, wir sind Franzosen. Wer in der Welt würde einen solchen Mann wie diesen in seinem Geschäft einstellen? Wie wollen sie ihren Lebensunterhalt verdienen? Ich habe ein paar echte Jungs da drüben sitzen gesehen, die kamen von der Universität dort unten, diese Bettnicks. Ich glaube, sie nennen sich selbst Wansen oder Beatles, wie dieses Zeug, das aus England kommt. Und wer würde dann so einen Mann einstellen, dass er für ihn arbeitet? Würdet ihr einen solchen Mann in euer Geschäft nehmen, ihr Geschäftsleute? Wenn ihr das tun würdet, dann ist es ein Zeichen, dass ihr noch nicht nah genug zum Kreuz gekommen seid. Schaut auf diese Frauen draußen auf den Straßen. Es ist eine Schande. Die Frauen, die diese knappe Kleidung tragen, mögen vielleicht unschuldig sein. Trotzdem ist es eine Schande, wie sie aussehen. Wenn man ihnen sagt, Frau, du begehst dadurch Ehebruch, dann sagen sie, einen Moment, junger Mann, ich bin eine tugendhafte Frau. Das mag in deinen eigenen Gedanken so sein. Auch eine medizinische Untersuchung könne den Beweis erbringen, dass es so ist. Aber denkt daran, am Tag des Gerichts müsst ihr euch verantworten, weil ihr Ehebruch begangen habt. Jesus sagte, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Doch ihr habt euch ihm so präsentiert. Seht ihr, wie der Teufel sie mit Blindheit geschlagen hat? Es ist eine Schande, es ist eine Schmach. Ihr seht, sie haben einen Geist. Es ist ein Geist, der dies tut. Es ist ein unsauberer Geist. Aber der echte Heilige Geist bewirkt, dass eine Frau sich vernünftig kleidet und tugendhaft aussieht. Meine Frau sagte einmal zu mir, als wir einmal bei uns zu Hause auf der Straße gingen, fiel uns eine andere Frau auf, die ein Kleid trug. Es war eine sehr befremdliche Sache, denn daheim gibt es nicht viele Pfingstler. Es fiel uns auf, dass sie ein Kleid anhatte. Und sie sagte, Billy, ich kenne einige von diesen Frauen. Sie singen im Chor in diesen Kirchen. Ich sagte, sicher. Sie sagte, gut, und sie beanspruchen, Christen zu sein. Ich sagte, Liebling, schau mal, wir sind nicht... Sie sagte, warum tun das unsere Leute? Ich sagte, schau, Liebling, wir gehören einem anderen Volk an. Sie sagte, was, wir sind doch Amerikaner. Ich sagte, ja, aber wir nicht. Sie sagte, wir nicht? Ich sagte, nein. Ich erklärte ihr, wenn ich nach Deutschland komme, finde ich dort einen deutschen Geist vor. Als ich nach Finnland zu dieser Sauna ging, machten die Frauen den Männern dort die Bäder. Ihr Finnen wisst das. Das ist der finnische Geist. Es sind wirklich feine Menschen, aber wo man auch hinkommt, man findet einen nationalen Geist vor. Du gehst in eine Gemeinde und beobachtest den Pastor. Wenn er sehr wild ist und viel Lärm macht, dann wird auch die Versammlung so sein. Sie nehmen den Geist voneinander an, anstatt den Heiligen Geist zu empfangen. Das ist der Grund, warum wir so viel verdrehte Lehren aus der Bibel haben. Anstatt zurückzukommen zur Originalzeichnung, haben sie den Geist einer Konfession angenommen. Seht ihr? Vielmehr ist ihnen das Wort genauso fremd, wie es in den Tagen war, als Jesus kam und das wahre Evangelium vorstellte. Sie sagten, er ist ein Teufel, er ist Beelzebub. Seht ihr? Aber da habt ihr es. Und sie sagte, gut, dann, wenn wir keine Amerikaner sind, was sind wir dann? Ich sagte, unser Königreich ist von oben. Seht, wir sind frei und wiedergeboren. Das Königreich Gottes ist in euch. Benehmt euch wie da oben, ihr seid Abgesandte von dort. Ich sagte ihr, dem Leibe nach sind wir Bürger von hier, weil wir hier leben. Doch in unserem Geiste sind wir Pilger und Fremdlinge. Wir sind jetzt Fremdlinge für die Welt, sogar für unsere eigene Nation, denn wir haben die Einladung angenommen, als es an unser Herz klopfte, um ein Teil von ihm, von seinem Wort zu werden. Das Wort bringt uns zurecht, dass wir leben und handeln, wie es Christen geziemt. Ich hörte vor einiger Zeit eine kleine Geschichte aus dem Süden. Es gab einen König, oder besser gesagt einen Händler, sie verkauften Sklaven. Es war zur Zeit der Rassentrennung. Im Süden hatte man damals Sklaven, sie gingen vorbei und kauften sie, wie man sich heute ein gebrauchtes Auto kauft. Nun, ich bin für Rassenvereinigung, absolut. Ich meine für Trennung. Ich bin für Absonderung. Ganz gleich, wie sehr sie argumentieren, ihr könnt kein Christ und gleichzeitig für Vermischung sein. Das stimmt genau. Gott trennt sogar seine Nation. Er sondert seine Leute ab. kommt heraus aus ihnen. Er ist für Absonderung, rühret nichts Unreines an. Er zog Israel, das jüdische Volk, aus allen anderen Völkern der Welt heraus. Er ist für Absonderung. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Mensch ein Sklave sein muss. Gott schuf die Menschen und die Menschen machten Sklaven. Ich glaube nicht daran, dass eine Rasse oder Hautfarbe über eine andere herrschen sollte. Aber da gibt es eine Trennung. Die Braut von Christus wird getrennt von dem Rest der Kirchen. Das stimmt. Die natürliche Gemeinde und die geistliche Gemeinde, die fleischliche Gemeinde und die Gemeinde, das Wort. Es war immer so. Jesus kam zu den Seinen, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber so viele ihn aufnahmen, dort gab es also Händler, die hingingen, um Sklaven zu kaufen. Einmal kam ein Händler auf eine große Plantage und er beobachtete sie. Die Sklaven wurden hart geschlagen und so weiter, wisst ihr. Sie waren weit weg von zu Hause und würden nie wieder dahin zurückkommen. Die Buren, die Holländer, waren dort hinübergegangen und haben sie gefangen genommen, brachten sie herüber und verkauften sie. Niemals würden sie ihren Vater, ihre Mutter oder ihre Kinder wiedersehen. Man paarte sie miteinander. Sie nahmen einen kräftigen Mann und gaben ihm eine kräftige Frau, die nicht seine Frau war, damit sie starke Sklaven bekommen. O Gott wird sie dafür eines Tages zur Verantwortung ziehen, das stimmt. Das war nicht richtig. Wie Abraham Lincoln einmal gesagt hat, als er dort in New Orleans aus einem Boot stieg, er nahm seinen Zylinderhut ab, er sah drei oder vier kleine Farbige kommen und ohne Schuhe dort stehen. Eine Kuh hatte sich hingelegt und leckte den Reif vom Boden. Sie standen da, nachdem sie die Kühe hineingetrieben hatten, ihre kleinen Füße waren zerrissen und blutend. Sie sangen, du hast Schuhe, ich habe Schuhe, alle Kinder Gottes haben Schuhe. Als er aus dem Schiff gestiegen war und zum Viehpferch ging, sah er, wie man einen kräftigen Farbigen herumjagte, um sein Herz zu testen. Man trieb ihn mit der Peitsche auf der Straße hin und her, damit sie feststellen konnten, ob sein Herz in Ordnung wäre. Seine kleine Frau stand dort und hatte ihre Arme um ihre zwei oder drei Kinder gelegt. Er sollte verkauft und mit einer größeren Frau gepaart werden. Abraham Lincoln nahm seinen Hut unter den Arm, ballte die Faust und sagte, das ist verkehrt. Eines Tages werde ich das beseitigen und wenn es mein Leben kostet. In einem Museum in Chicago liegt die Kleidung mit dem Blut, wodurch die Farbigen befreit wurden. Und ich sagte, dass Sünde und diese Dinge falsch sind. Gott helfe mir und allen Predigern des Evangeliums, sie zu besiegen. Wir sind zur Freiheit geborene Kinder Gottes. Wir haben nichts mit Glaubenssatzungen und Kulten zu schaffen, die uns in den Weltkirchenrat führen. Wir sind zur Freiheit geborene Menschen im Heiligen Geist. Wir haben ein Recht. Wir kommen aus solchem Zeug heraus, um Pfingstler zu sein. Das ist richtig. Jetzt sind wir frei. Wir brauchen uns nicht wieder an diese Dinge binden zu lassen. Als dieser Händler auf der großen Plantage die etwa 100 Sklaven betrachtete, sah er einen, der mit erhobenem Kopf und aufrechter Haltung seine Arbeit tat, ohne dass man ihn schlagen musste. Er sagte, hör mal, den möchte ich kaufen. Der Eigentümer antwortete, oh nein. Der Besitzer sagte, er ist nicht zu verkaufen. Er fragte, ist er denn kein Sklave? Doch. Weshalb ist er so anders? Gibst du ihm etwas anderes zu essen? Nein, sie essen alle zusammen in der Küche. Hat er die Aufsicht über die anderen? Jener sagte, nein, er ist nur ein Sklave. Gut, warum ist er dann so anders? Er antwortete, weißt du, das habe ich mich selbst gefragt. Doch schau, in seinem Heimatland in Afrika ist der Vater dieses Jungen der König eines Stammes. Und obwohl er hier ein Fremdling ist, benimmt er sich wie ein Königssohn. Ich dachte, oh, welch ein Vorbild für gläubige junge Damen und Männer. Frauen, hört auf, Kleider wie diese zu tragen. Männer, hört auf, schmutzige Witze und dergleichen zu erzählen. Wir sind Söhne und Töchter des Königs. Zieht euch an wie eine Königin, wie eine Dame, benehmt euch wie ein edler Herr. Lasst euch das Haar nicht zu lang wachsen. Die Bibel sagt, es ist verkehrt, wenn ein Mann lange Haare hat. Die Natur lehrt es euch. Und es ist eine Schande für eine Frau, wenn sie mit geschnittenem Haar betet. Und was ist damit? Es ist ein Gräuel, wenn eine Frau Männerkleidung anzieht. Der große, unveränderliche Gott ändert sich nie. Doch heute wird alles so lose gehandhabt, wie draußen im ganzen Land. Ist eine Schande. Wir wollen uns wie Söhne und Töchter Gottes benehmen. Lasst uns so leben. Wir sind Söhne eines Königs. Wir sind... Überall ist so viel Durcheinander, Schmutz und Unrat, und obwohl sich die Menschen Christen nennen, handeln sie so. Denkt daran, eines Tages haben wir das Klopfen gehört und ihm geöffnet. Da wich der Stolz und alles andere. Amen. Es macht mir nichts aus, wie sie mich nennen. Vermutlich bin ich ein wenig altmodisch, doch das war mein Erlöser auch. Stimmt das? Ihr habt das Lied gehört. Seid altmodisch. Versucht nicht, jemand anderen nachzuahmen. Er ist euer Vorbild. Versucht, wie er zu sein. Der Geist in euch wird euch dabei helfen. Gestaltet euer Leben, wie seines war. Ja, da gibt es eine Tür. Ich möchte eine andere Tür nennen. Ich schweife zu sehr ab. Es gibt da eine weitere Tür, direkt neben der Tür, wenn man rechts herumgeht. Und diese Tür ist die Tür zu eurem Privatleben. Oh, ihr möchtet nicht, dass er sich dort einmischt. Was geht es dich an, wenn ich zu meiner Cocktailparty gehen will? Welche Gemeinde will mir da vorschreiben, was ich zu tun habe? So ist es. Der Zehnte von meinem Gehalt, wer will mir sagen, was ich zu tun habe? Das ist mein eigenes Privatleben. Ich verdiene dieses Geld. Ich habe mein eigenes Leben. Ich werde kurze Hosen anziehen, wenn ich will. Das ist mein eigenes amerikanisches Vorrecht. Das ist wahr. Sicher, richtig. Doch seid ein Lamm und keine Ziege, denn er ist nur an Lämmern interessiert. Eines Tages werden sie voneinander geschieden. Ein Lamm hat Wolle. Etwas anderes besitzt es nicht. Es kann die Wolle nicht herstellen. Wir sollen die Frucht des Geistes nicht produzieren, sondern tragen. Solange es ein Schaf ist, wird es sie tragen. Es muss sie nicht herstellen. Die Drüsen und alles in ihm ist ein Schaf. Es wird Wolle hervorbringen, denn in ihm sind die Drüsen, das Adrenalin und diese Dinge, die es braucht, um Wolle zu produzieren. Wenn ihr Christen seid, dann stimmt ihr mit dem Wort überein. Es spielt keine Rolle, was jemand anderes sagt. Ihr braucht euch nicht anzustrengen, etwas hervorzubringen oder etwas aufzugeben. Wenn du ein Christ bist, wirst du die Frucht des Geistes automatisch tragen. Seht, und das ist die Weise, wie es ist. Doch die Menschen von heute wollen sich nicht in ihr Privatleben hineinreden lassen. Das Einzige, was du tun musst, ist, jede Tür zu öffnen und zu sagen, komm herein, Herr Jesus. Beobachtet, was geschieht. Wenn ihr in diesem Buch lest, dass ihr etwas Bestimmtes tun sollt, dann tut ihr es. Warum? Du bist ein Schaf, von Anfang an. Aber wenn ihr euch nur hinsetzen möchtet, ihn aber an der Tür stehen lassen wollt, dann sagt ihr, ich habe mich der Kirche angeschlossen. Ich bin so gut wie du. Seht, ich habe Christus angenommen. Vielleicht ist das gerade das, was du getan hast. Aber hast du ihn zum Herrn gemacht? Der Herr kann nicht ein Buch mit Bestimmungen erlassen und ein Wort sprechen und es dann später leugnen. Wenn ihr behauptet, den Heiligen Geist zu haben und die Bibel verlangt etwas Bestimmtes von euch und ihr sagt, oh, das glaube ich nicht, dann denkt daran, der Geist in euch ist nicht der Heilige Geist, weil er sich nicht selbst verleugnen kann. Das ist richtig. Er kann sich nicht selbst ablehnen. Er hat das Wort geschrieben und er wacht darüber, es auszuführen. Seht ihr? Darum ist es nicht der Heilige. Es ist ein Geist, ganz richtig. Es mag ein Geist der Kirche sein. Es mag der Geist des Pastors sein. Es mag der Geist der Welt sein. Das ist möglich. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte ein konfessioneller Geist sein. Ich bin ein Methodist, ich bin ein Baptist. Ich bin ein Presbyterianer, ich bin ein Pfingstler, ich bin dies, ich bin das. Pfingstler, das möchte ich erklären. Pfingsten ist nicht eine Organisation. Pfingsten ist eine Erfahrung, die du empfängst. Ihr Methodisten, Baptisten, Katholiken und alle könnt Pfingsten erfahren. Du kannst dich Pfingsten nicht anschließen, denn es gibt keinen Weg, sich dem anzuschließen. Ich gehöre bereits seit 55 Jahren zur Brenham-Familie. Ihr wisst, sie haben mich niemals gebeten, ein Brenham zu werden. Ich wurde als Brenham geboren. Dasselbe ist mit einem Christen. Ihr werdet als Christ geboren. Das ist richtig. Jetzt, oh, dieses Privatleben. Ich sage dir, mein Pastor geht auch tanzen. Wir tanzen Twist. Sie haben es. In Ordnung, seht ihr? Komme du nicht, um mir zu sagen, was ich tun kann und was nicht. In Ordnung. Seht, ihr wolltet ihn nicht hereinlassen. Lasst ihn einmal herein und dann geht zurück zu dem Twist, Rock'n'Roll oder was immer du tun willst. Seht, ob ihr es dann noch tun könnt. Ihr könnt es nicht mehr. Ihr Frauen, lasst ihn einmal herein und dann beginnt, ein paar kurze Hosen anzuziehen. Ich weiß, dass ich euch lange festhalte, doch ich möchte noch etwas dazu sagen, wenn es euch recht ist. Ich schätze, die größte Versammlung, die der Herr mir je gab, war in Bombay, wo etwa 500.000 Menschen anwesend waren. Auf der Rennbahn von Durban, Afrika, waren es etwas mehr als 200.000. Nachdem ich an jenem Nachmittag gesehen hatte, dass unser barmherziger Herr herabgekommen war und solche großen und wunderbaren Dinge getan hatte, da sagte ich, die Missionare haben euch das Wort gelehrt. Doch das Wort ist lebendig. Was er gesagt hat, muss lebendig werden. Etwa 25.000 Menschen wurden dort auf einmal geheilt und man brachte eine Ladung nach der anderen voll mit alten Rollstühlen weg und das nach einem einzigen, einfachen Gebet. Sie hatten den Heiligen Geist gesehen. Es waren Menschen, die nicht wussten, wer sie sind und woher sie kommen, doch das war alles, was sie sehen wollten. Und ich fragte, wie viele wollen Christus annehmen? Es standen 30.000 Eingeborene auf, die noch ihre Götzen trugen. Dr. Bosworth, Dr. Baxter und die anderen begannen zu weinen. Bruder Bosworth kam gelaufen und sagte, Bruder Brenham, dieser Tag ist die Krönung. Bruder Baxter sagte, Bruder Brenham, Ich frage mich, ob sie nicht körperliche Heilung gemeint haben. Dieser Junge war auf seinen Händen und Knien, und der Heilige Geist sagte ihm, woher er kam, was geschehen war, und sagte, du wirst sprechen. Du denkst an deinen Bruder, der eine halbe Meile von hier entfernt ist. Er ritt auf einer gelben Ziege und verletzte sich am Fuß. Ich sagte, aber so spricht der Herr, er ist geheilt. Hier kam der Junge und trug seine Krücken in der Hand, und die Milizsoldaten brauchten etwa 20 Minuten, um sie zu beruhigen. Dieser Junge, der auf Händen und Füßen ging, war nackt und konnte sich nicht erheben. Meine Güte, so eine schreckliche Sache. Er dachte, dass er gekommen wäre, um den Touristen einen Eingeborenen-Tanz vorzuführen, und ich nahm die Kette und schüttelte sie und sagte, wenn ich diesem armen Geschöpf helfen könnte und es nicht täte, dann wäre ich nicht wert, hier zu stehen. Aber, sagte ich kann ihm nicht helfen, doch ich habe nun einmal eine kleine Gabe, die ich gebrauchen kann, wann immer der Herr mir etwas sagt. Als der Herr es mir zeigte, sagte ich ihm, wer er ist, und außerdem, dein Vater und deine Mutter sitzen dort. Sie gehören zu dem Stamm der Zulus. Sie sind ungewöhnlich schlank. Ein Zulu wiegt durchschnittlich 300 Pfund. Darum wurde dann gesagt, sie sind außergewöhnlich. Dieser Junge wurde in einem christlichen Heim geboren. In der Hütte mit dem Strohdach hängt auf der rechten Seite, von der Tür aus gesehen, das Bild Christi. Und das war genau richtig. Seine Mutter und sein Vater standen auf, und das ist sein Name. Er hieß so, und alles andere stimmte ebenfalls. Sie konnten es nicht verstehen. Ich blickte nach hinten und sah ihn in einer Vision dort völlig aufrecht stehen. In seinem ganzen Leben hatte er noch nicht gestanden. Er war so geboren. Ich sagte, der Herr Jesus macht ihn gesund. Er war noch nicht einmal bei klarem Verstand und rief nur, Ubaba. Und ich bekam die Kette zu fassen und schüttelte sie so. Ich sagte, mein Sohn, Jesus Christus macht dich gesund. Stelle dich aufrecht hin. Da stand er auf. Die Tränen liefen herunter und über seinen schwarzen Bauch, als er hinunterging. Ich sah, wie 30.000 Eingeborene Jesus Christus ihr Herz weiten. Als ich einmal in einem Kiwanis-Club gesagt habe, dass man mir sagte, dass ich ein religiöser Fanatiker werden würde, als ich aus der Baptistengemeinde austrat, um mit allen Menschen Gemeinschaft haben zu können, sie sagten, siehe, du wirst ein religiöser Fanatiker werden. Als ich dann mit einer Gruppe meiner Baptistenbrüder zusammensaß, sagte ich, ihr habt 150 Jahre lang Missionare dorthin geschickt. Was habe ich dort vorgefunden? Sie trugen immer noch Götzen. Ich sagte, aber die Kraft der Auferstehung Jesu Christi bewirkte, dass 30.000 auf einmal Jesus Christus angenommen haben. Euch Frauen möchte ich erzählen, was mit den Frauen dort geschah. Ich sagte, direkt dort, wo ihr steht, wird der Heilige Geist euch erfüllen. Sie erhoben ihre Hände, als sie Jesus Christus als ihren Erlöser annahmen. Sie waren fast nackt, trugen nur ein Stück Stoff als Lendenschurz. Doch nachdem sie Christus angenommen hatten, verschränkten sie die Arme vor dem Körper, als sie gingen, weil dort Männer waren. Nun, wie kann man in einem Land, das sich christlich nennt, sich jedes Jahr mehr ausziehen, Schwestern, obwohl wir doch behaupten, gläubig zu sein? Diese Menschen hatten vorher noch nie den Namen Christi gehört, doch sie nahmen ihn sofort in ihrem Herzen auf. Nein, man könnte ihnen noch nicht einmal sagen, dass sie nackt sind. Sie wussten es nicht, doch als sie gingen, bedeckten sie sich selbst. Ein oder zwei Tage darauf würde man sie in irgendeiner Art von Kleidern vorfinden. Oh, irgendwo ist etwas verkehrt. Die ganze Theologie ist verdreht. Nachdem die Auferstehungskraft Jesu Christi sich an dem Besessenen kundgetan hatte, der Legion genannt wurde, da fand man ihn angezogen und bei klarem Verstand. Und ich beginne zu glauben, dass es ein Geist ist, der die Menschen dazu antreibt. Amerikanismus und Franzosentum und alle Arten von Weltlichkeit und Kirchlichkeit. Doch wenn sie einmal zum Meister kommen und das Klopfen an der Tür hören, werden sie sich anziehen und sich wie Frauen und Männer, wie wiedergeborene Christen benehmen. Amen. Jawohl, nun ich bin 20 Minuten vor 12 fertig. Gebt mir nur noch ein paar Minuten. Lasst mich einiges überspringen. Nur einen Moment, einige Schriftstellen. Ich möchte eine weitere Tür öffnen. Wäre das in Ordnung? Die Versammlung sagt Amen. Die nächste Tür ist die Tür zum Glauben. Seht auf euer Privatleben, die Tür des Stolzes, euer Privatleben. Lasst uns jetzt die Tür zum Glauben öffnen. Es gibt noch eine ganze Reihe, doch nun wollen wir auf den Glauben eingehen. Vor einiger Zeit besuchte ich eine Frau im Krankenhaus, die operiert werden sollte. Sie hatte mich rufen lassen und sagte, Bruder Branham, ich bin eine Zurückgefallene. Würdest du für mich beten? Ich antwortete, ja, Madam, das tue ich gern. Ich sagte, du bist zurückgefallen? Ja. Ich sagte, wir wollen noch einen Augenblick warten. Ich möchte dir erst aus der Schrift vorlesen. Im Bett neben ihr lag eine Frau, die mich ganz eigenartig ansah. Ihr Sohn, etwa 20 Jahre alt, ein echter Ricky, stand dort und sah mich genauso an. Und ich sagte, ja, Madam. Ich sagte, ich lasse ihr die Schrift vor. Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden. Das las ich ihr vor und sagte, wenn du auch abgeirrt bist und dich von Gott entfernt hast, so hat sich Gott doch nicht von dir abgewandt, sonst hättest du mich nicht rufen lassen. Sie begann zu weinen. Ich sagte, wir wollen beten. Die Dame im Bett nebenan sagte, einen Moment. Sieh da, warten Sie einen Moment. Ich sagte, ja, bitte. Sie sagte, ziehen Sie den Vorhang zu. Ich fragte sie, sind Sie denn kein Christ? Sie sagte, wir sind Methodisten. Ich erwiderte, was hat das damit zu tun? Das hat nicht mehr zu bedeuten, als wenn Sie im Schweinestall sagen würden, Sie seien ein Fohlen. Ich sagte, das bedeutet gar nichts. Aber ihr seht, so weit ist es schon gekommen. Diese Selbstgerechtigkeit. Das ist gegen unseren Glauben. Ich sagte, wir wollen göttliche Heilung und solches Zeug nicht in unserer Gemeinde. Seht ihr, was ich meine? Sie wollen ihn nicht zu dieser Tür hereinlassen. Das ist gegen unseren Glauben. Es gibt nur einen Glauben. Ein Glaube, ein Herr, eine Taufe. Dieser Glaube. Mein Glaube schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha, göttlicher Erretter. Nun höre mich, während ich bete. Nimm meinen Unglauben hinweg. Sünde, Sünde. Es gibt nur eine Sünde, das ist Unglaube. Ein Mann, der trinkt, ist kein Sünder. Seht, das ist nicht Sünde. Es ist keine Sünde zu trinken. Es ist keine Sünde, Ehebruch zu begehen, zu lügen oder zu stehlen. Das ist keine Sünde. Das sind die Eigenschaften des Unglaubens. Wenn du ein Gläubiger wärst, würdest du das nicht tun. Seht? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist ein Ungläubiger oder ein Gläubiger. Seht? Das eine oder das andere. Du hältst all diese Dinge und religiösen Anordnungen nicht, weil du ein Ungläubiger bist. Wenn du ein Gläubiger bist, ist es das Wort, woran du glaubst. Denn Christus ist das Wort, seht ihr? Und darum bist du nur ein Ungläubiger, weil du an einige Traditionen glaubst oder an einige Dogmen, die zur Bibel hinzugefügt worden sind oder an so etwas. Und Konfessionen tun das. Aber ein wahrer Gläubiger hält am Wort fest. Gott wirkt gemäß dem Wort, indem er es erfüllt, und zwar in dieser Generation, in der wir leben. Und jetzt passt auf. Ihr sagt, Bruder Branham, der Herr, gut, das ist in Ordnung. Da gab es einmal viele unbeschnittene Philister, die dorthin gingen. Und da waren auch eine Menge Ägypter, die versuchten, Moses durch das Rote Meer zu folgen. Aber schließlich, wie Jannes und Jambres Moses widerstanden, so sagt es die Bibel, wird es auch in den letzten Tagen sein. Wir gehen jetzt ein wenig weiter. Jesus sagte zu diesem Gemeindezeitalter, weil du sagst, ich bin reich und bedarf nichts. Schaut, wie es heute ist. Die Kirchen waren noch nie so reich. Ihr Pfingstler wisst, dass ihr viel besser dran wärt, wenn ihr noch mit dem Tamburin an den Straßenecken stehen würdet, wie eure Väter und Mütter damals. Doch ihr habt schönere Gebäude als die anderen und wachst am schnellsten von allen auf der Welt. Aber wo ist der Geist Gottes, der unter ihnen war? Das Wichtigste habt ihr übersehen, weil du sagst, ich bin reich. Denkt daran, dies ist an die Pfingstler gerichtet, denn das Pfingstzeitalter ist das letzte Gemeindezeitalter. Aus dieser Erweckung, die wir haben, ist keine weitere Organisation entstanden. Es wird auch keine entstehen. Das ist der Abschluss. Der Weizen kommt jetzt zur Reife. Zuerst kamen die Blätter hervor, dann der Halm, später die Ähre und jetzt ist es wieder Weizen. Weiter geht es nicht mehr. Man begann die Spätregenbewegung, doch sie ist wieder zerfallen, wie es auch mit allem anderen geschehen wird. Jetzt kommt der Weizen hervor, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und weil du nicht weißt, dass du elend und erbärmlich, arm, blind und nackt bist, so rate ich dir, o meine Güte, ich klopfe an deine Tür, Laodicea, ich klopfe an deine Tür und rate dir, zu mir zu kommen und Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, und weiße Kleider, damit die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt. Legt die anderen Dinge ab und kleidet euch, wie ihr solltet, in die Gerechtigkeit Christi des Wortes, nicht deine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Ich rate dir auch zu kommen und Augensalbe für deine Augen zu kaufen, damit du sehend wirst. Augensalbe. Ich komme ja aus Kentucky. Dort im Gebirge bin ich geboren und wir Kinder hatten unsere Schlafplätze auf dem Dachboden. Und wir Kinder hatten eine kleine alte Pfostenleiter, die wir jeden Abend hochkletterten und legten uns schlafen. Wenn es schneite, mussten sie noch ein Stück Zeltplane auf uns legen. Gut, die Sterne konnten wir durch die alten Holzschindeln sehen. Wer weiß, was eine Schindel ist? Bruder, warum habe ich hier oben nicht meinen Arbeitsanzug an? Ich bin hier ja richtig zu Hause. Die alten Schindeln. Wie viele wissen, was eine Strohmatratze ist? Was ihr nicht alles kennt. Ich dachte, ich müsste mich schrecklich religiös geben. Doch jetzt fühle ich mich richtig zu Hause. Das ist gut. Bis vor einigen Jahren kannte ich nichts anderes. Wie viele wissen, was eine alte Lampe ist mit einem Zylinder? Ihr wisst, da war der große alte Mond mit der Eule an der Seite. Wer die kleinste Hand im Haus hatte, musste den Zylinder reinigen. Gewöhnlich nahm ich eine alte Spritze und ich habe mich damit ganz voll gespritzt. Deshalb nahm ich den alten Lampenzylinder und drehte ihn darüber, damit es nicht so spritzt. Ja, tatsächlich. Nun, mein Großvater war ein Fallensteller. Meine Großmutter stammte aus einem Reservoir. Er heiratete ein Indianermädchen aus den Cherokesenreservaten dort in Kentucky und Tennessee. Ihr wisst, wo das Cherokesental ist. Und sie, er war Jäger und Fallensteller, davon lebten sie. Wenn wir Kinder dort oben schliefen, war es manchmal richtig kalt. Der Wind fuhr hindurch und wegen der Kälte klebten uns die Augen über Nacht zu. Meine Mutter sagte Eiter dazu. Ich weiß nicht, was es ist, es entsteht, wenn die Augen der Kälte ausgesetzt sind. Es wurde kalt und dann sagte sie, ihr habt Eiter in den Augen. Wenn der Wind dorthin durchfuhr, zog es so sehr, dass unsere Augen zuschwollen. Und Mama würde am Morgen zur Leiter kommen, nachdem sie die Kekse gebacken hatte, stellte sie den Sorghum-Sirup auf den Tisch und sagte, Billy. Ich würde dann antworten, ja Mama, du und Edward kommt jetzt herunter. Mama, ich kann nicht sehen. Ich rief meinen Bruder, wir nannten ihn Humphy. Ich sagte, er kann auch nicht sehen. Schau, in unseren Augen ist Eiter. Sie würde sagen, in Ordnung, nur eine Minute. Ein Großvater, wenn er einen Waschbär gefangen hatte, wie viele wissen, was ein Waschbär ist? Das war es. Und sie würde, wenn er einen gefangen hatte, ließ er das Fett aus und bewahrte es in einer Dose auf. Und dieses Waschbärfett war das Allheilmittel in unserer Familie. Man gab es uns mit Terpentin oder Petroleum vermischt, wenn wir stark erkältet waren. Wir gurgelten damit bei einer Halsentzündung. Dieses Waschbärfett wurde erhitzt. Dann kamen sie und rieben unsere Augen damit ein und wir konnten sie wieder öffnen. Es kam durch das Waschbärfett. Nun, Bruder, Schwester, wir hatten eine Kältewelle in der Gemeinde. Das stimmt. Es gab eine Menge von religiösen Luftzügen. Jedermann hatte eine Erkältung abbekommen und es hat die Augen vieler Leute ganz verschlossen. Doch der große Weltkirchenrat nimmt immer mehr Gestalt an und wird jedem zwingen, hineinzugehen. Sie entfernen sich von diesem Wort auch unsere eigenen Gruppen. Ich bin einer Botschaft verpflichtet, nicht um anders zu sein, sondern aus Liebe. Die Liebe ist korrigierend. Kommt zurück. Haltet euch davon fern, ihr dienenden Brüder. Haltet euch davon fern, ganz gleich, was eure Gruppen tun. Bleibt da draußen. Es ist das Mahlzeichen des Tieres. Bleibt weg davon. Jesus klopft in diesem Laodicea-Zeitalter an. Seht ihr, wo sie ihn hinausgetan haben? Er versucht, Einzelne zu finden, nicht Organisationen oder ganze Gruppen. Er versucht, hier einen und dort einen zu finden. Das stimmt. Alle, die ich liebe, diese züchtige ich. Wie der kleine Bruder die Vision hier hatte und sie uns erzählte und sagte, das gleiche Licht, das du empfängst, verursacht auch deinen Tod. Seht ihr? Alle, die ich liebe, züchtige ich. So sei eifrig und komme zurück. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Nun schaut, hier hilft kein Waschbärfett. Doch, da ist ein Born gefüllt mit Blut, der aus Immanuels Wunden floss. Wo die Sünder sich tief in diese Flut eintauchen, verlieren sie alle ihre Schuldflecken. Der sterbende Dieb freute sich, als er sah, den Born an seinem Tag. Und dort kann ich, obwohl ich so schuldig bin wie er öffnete meine Augen mit seiner Augensalbe. Sein Geist kam herab und erwärmte die Bibel mit seiner Augensalbe. Ich konnte es nicht sehen. Ich war nur der Pastor einer lokalen Baptistengemeinde. Doch eines Tages sandte er seinen Geist herab. Er hat nicht das Waschbärfett heiß gemacht, aber er sandte den Heiligen Geist und Feuer. Ein bisschen Augensalbe aufgetragen auf meine Bibel und ich konnte mit meinen Augen sehen. Ich meine, aufgetragen auf meine Augen, damit ich meine Bibel sehen konnte. Und ich sah, dass er dasselbe war, gestern, heute und für immer. Lass eines jeden Menschen Wort eine Lüge sein und meines die Wahrheit. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Noch eine kleine Geschichte. Haben wir noch Zeit? Die Versammlung sagt Amen. Dann werde ich fortfahren. Im Süden lebte ein farbiger, alter Mann und seinen Pastor kannte ich, ein netter, alter Kerl. Wir nannten ihn Gabe. Sein Name war Gabriel und wir nannten ihn nur Gabe. Sein Pastor und ich gingen oft zusammen jagen. Er war ein alter, farbiger Bruder und wir gingen hinaus zum Jagen. Und der alte Gabe hat so viel lieber gejagt als jeder andere, den ich je gekannt habe, aber er war ein erbärmlicher Schütze. So gingen sein Pastor und er eines Tages zum Jagen. Wir konnten den alten Gabe nie dazu bringen, zur Gemeinde zu gehen. Er wollte einfach nicht. Er wäre nicht in die Gemeinde gekommen. Er sagte, ach, ich mag nicht dahin gehen, wo die Heuchler sind. Ich meinte, aber Gabe, solange du nicht hingehst, sind sie dir überlegen. Du versteckst dich hinter ihnen. Ich sagte, du versteckst dich hinter ihnen. Du bist schlechter dran als sie. Sie gehen hin und geben sich wenigstens Mühe. Er antwortete, ich schätze dich sehr, Bill, aber ich weiß, dass der alte Jones dorthin geht, der taugt überhaupt nichts. Er ist ein Würfelspieler. Ich sagte, das ist in Ordnung, Gabe. Das mag ja stimmen, doch bedenke, dafür wird Jones zur Rechenschaft gezogen werden, nicht du. Wenn du nur gehst, hast du einen guten Pastor bekommen. Oh, Pastor Jones ist einer der feinsten Männer, die es da im Lande gibt. Ich sagte, lass ihn dein Vorbild sein, wenn du nur so weit schauen kannst. Lass ihn dein Vorbild sein. Dann sagte Bruder Jones eines Tages, ich habe den alten Gabe zum Jagen mitgenommen. Und an dem Tag bekamen wir mehr Kaninchen und Vögel, als wir überhaupt tragen konnten. Und er sagte, wir sind am Abend heimgekommen. Der alte Gabe kam hinterher und war von allem über und über beladen. Und seine Frau war eine echte, treue Christin, eine geisterfüllte Frau. Sie wusste, wo ihr Platz war und erfüllte treu ihre Pflicht. Darum war er... Der alte Gabe kam hinterher, wisst ihr, und Pastor Jones sagte, er habe sich umgeschaut und er konnte sehen, dass der alte Gabe so über seine Schulter geschaut hat. Die Sonne geht unter, sagte er. Sie sinkt immer tiefer. Es wird kalt. Er ging umher und nach einer Weile kam er. Sein Gewehrlauf hing voller Kaninchen und Vögel. Er klopfte dem Pastor auf die Schulter und sagte, Pastor. Der wandte sich um und sprach, ja, Gabe, was gibt es? Dann schaute er und große, dicke Tränen liefen von seinem schwarzen Wangen hinunter, wo sein Bart grau wurde. Er sagte, Pastor, ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde dieses Ufer hier entlang gegangen. Er sagte, ich habe dabei diesen Sonnenuntergang beobachtet. Weißt du, mein Bart und meine Haare werden grau. Auch für mich geht die Sonne langsam unter, Pastor. Dieser sagte, das ist richtig, Gabe. Und blieb stehen und drehte sich um und sagte, was ist los mit dir? Er sagte, meine Sonne geht auch unter, weißt du was? Er sagte, ich musste daran denken, während ich dort hinten entlang ging. Weißt du, der Herr muss mich lieb haben. Dieser sagte, sicher, das tut er. Er sagte, du weißt, ich bin ein erbärmlicher Schütze. Ich konnte nichts treffen, aber wir brauchen dieses Fleisch wirklich zu Hause. Schau nur, wie viel Wild er mir gegeben hat. All diese Vögel und Kaninchen. Es würde uns für die ganze nächste Woche reichen. Er muss mich doch lieb haben, denn du weißt, dass ich sonst nichts treffe. Ich hätte nichts getroffen, aber schau, was er mir gegeben hat. Er muss mich lieben, sonst hätte er mir dies nicht gegeben. Dieser sagte, das ist richtig. Er sprach weiter, ich verspürte ein sonderbares Klopfen an meiner Tür, als ich dort stand. Er sagte mir, dass ich umkehren soll und sagte, Gabe, deine Sonne geht auch unter. Er sagte, Pastor, weißt du, was ich getan habe? Ich machte ihm ein Versprechen. Dieser sagte, Gabe, ich möchte dich etwas fragen. Welche Botschaft habe ich gepredigt, die dich so fühlen ließ? Er sagte, nun warte eine Minute. Welcher Chor hat gesungen? Er antwortete, oh, der Gesang in der Gemeinde gefällt mir wirklich sehr, Pastor. Ich habe mich auch über jede Botschaft gefreut, die du gepredigt hast, denn sie kommt ja aus dem guten alten Buch. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist, aber das war es nicht. Er klopfte an und ich schaute mich um und erkannte, wie gut er zu mir ist und was er mir gegeben hat. Am Sonntagmorgen komme ich und stelle mich direkt vor dich hin. Ich werde dir die rechte Hand geben, denn ich habe mein Herz dort unten am Fluss des Hügels dem Herrn geweiht. Er versprach, ich werde mich taufen lassen und mich neben meine Frau setzen. Dort werde ich bleiben, bis der Herr mich höher ruft. Seht, er hat nur zufällig umhergeschaut und gesehen, wie gut Gott zu ihm war. Ich bin ein Missionar. Wenn ihr doch einmal mit meinen Augen sehen könntet, wie die Menschen in Indien hungern. Mütter verhungern auf der Straße und ihre Kinder können vor Hunger nicht einmal mehr weinen. Wenn wir bedenken, was wir hier haben. Schaut die Autos an, mit denen ihr hergekommen seid. Schaut die Kleider an, die ihr tragt. Schaut, wie reich ihr seid. Freunde, kannst du das leise Klopfen nicht hören? Lasst uns beten. Wir wollen unsere Häupter und Herzen beugen, während die Minuten dahin eilen und es auf 12 Uhr zugeht. Mein Bruder, meine Schwester, die Wissenschaft lehrt uns, dass es weniger als 3 Minuten vor Mitternacht ist. Seht euch doch um und denkt darüber nach. Eure Kinder sitzen neben euch. Wie viele kleine Spastiker gibt es? Schau deine liebe Frau an, Bruder, und denke darüber nach, wie viele Männer Millionen Dollar haben und eine Frau von ganzem Herzen lieben, die eine Trinkerin ist. Er würde 1 Million dafür geben, wenn diese Frau ihn so lieben würde, wie eure Frau euch liebt. Und ihr Ehefrauen, wie viele Mütter sind heute Morgen mit ihren kleinen Kindern hier und wie viele Väter? Wie viele schauen ihre Kinder im Bettchen an, die verkrüppelt daliegen? Schaut, was für feine Kinder ihr habt. Und viele, die vielleicht schon etwas älter sind, oh Gott! Es gibt so vieles, wenn wir nur richtig hinschauen. Er war so gut zu uns Amerikanern gewesen. Spürt ihr nicht, dass ihr heute Morgen ein wenig Salbe benötigt? Öffne meine Augen nur ein kleines bisschen weiter, Herr. Öffne meine Augen. Unsere Schwester hat es so herrlich gesungen. Sein Auge sieht den Sperling, den kleinen Sperling, und ich weiß, er wacht auch über mich. Er wacht gerade jetzt über dich. Kannst du gerade drinnen irgendwo ein kleines Klopfen wie dieses hören? Bruder Bremen klopft auf etwas. Ich besuche dich heute Morgen. Es ist die größte Ehre, die einem zuteil werden kann, wenn man das Klopfen in seinem Herzen verspürt. Wollt ihr eure Hand erheben und sagen, deshalb, Herr, werde ich von heute an mit deiner Hilfe und Gnade mein Leben so nahe bei dir führen, wie ich kann. Das ist alles, was ich weiß, wie ich dich bitten kann. Gott segne dich, Gott segne dich. Durch deine Hilfe und Gnade werde ich dieses von heute an niemals vergessen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn irgendein Mensch, denkt daran, wo klopft er an? An der Scheune? Nein. An der Bar? Nein. Wo klopft er? An der Gemeinde. Wenn irgendein Mensch meine Stimme hören wird und mir aufmacht, zu dem werde ich hineinkommen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Teurer Gott, möge der Heilige Geist diese abgehackten, zusammenhanglosen Worte, die heute Morgen hier gesagt wurden, den Herzen der Menschen verständlich machen. Nun, da waren viele Herr, vielleicht 20 oder 30 Leute von diesen 100, die ihre Hände erhoben haben. Ich kann nicht wissen, was sie benötigen, Herr. Doch ich weiß, dass der Mittag nahe ist, ebenso wie das Kommen des Herrn. Noch ehe der Schnee schmilzt, könnten wir abberufen worden sein. Dieser Augenblick entscheidet vielleicht über die ganze Zukunft, ob sie zurückbleiben oder hinaufgenommen werden. Teurer Gott, demütig nehmen wir Jesus an, wir nehmen jedes von seinen Worten an. Fülle uns, Herr, fülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit unser Leben automatisch die Frucht trägt. Gewähre es, Herr. Vergib uns unsere Fehler, oh, wir haben so viele davon, Herr. Nichts haben wir dir zu bringen, Herr. Alles, was wir haben, hast du uns gegeben. Wie Gabe in der kleinen Geschichte, die ich erzählte, sagte, du liebst uns wirklich, Herr, sonst würdest du das nicht tun. Diese Menschen sitzen seit dem frühen Morgen, seit etwa 8 Uhr hier. Das sind 4 Stunden, die sie hier drin sitzen. Sie lieben dich, Herr, sie lieben dich. Vater, sende doch bitte die Salbe des Heiligen Geistes auf unsere Augen. Mögen wir, diese, die hier in der Stadt sind, mögen sie heute Abend zu der Erweckung eilen. Möge da solch ein Ausgießen sein, gewähre es, Herr. Möge eine altmodische Erweckung hier in der Stadt anfangen, gewähre es. Segne jeden, der in irgendeiner Weise etwas für dich tut, segne jeden deiner Knechte auf der ganzen Welt. Sei mit ihnen, Herr, und hilf ihnen. Öffne unsere Augen, dass wir mehr und mehr sehen mögen, wie wir Christus ähnlich werden. Gewähre es, Herr, vergib uns unsere Sünden. Und nun übergebe ich dir diese, die ihre Hände erhoben haben. Nimm sie an. Ich zitiere dein eigenes Wort, Herr. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Herr, die Worte mögen abgehakt und einfach gewesen sein, doch jemand hat sie gehört. Der Same ist ausgestreut. Wer mein Wort hört und, ein Bindewort, an den glaubt, der mich gesandt hat, weil er das getan hat, der hat, Gegenwart, ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Sie haben ihre Hand erhoben, Herr. Sie haben das Gesetz der Schwerkraft, das ihre Hände nach unten zieht, durchbrochen. Damit haben sie bewiesen, dass ein Geist in ihnen ist, der das Klopfen an der Tür hören konnte. Sie haben ihre rechte Hand zum Himmel gestreckt. Öffne jetzt die Tür. Öffne, Herr, und komme herein. Wir sind dein. Nimm uns an, im Namen Jesu Christi. Amen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst. Und er kaufte meine Errettung am Kreuz von Golgatha. Liebst du ihn? Ich frage mich, ob wir gerade unsere Augen nur für einen Moment schließen und mit erhobenen Händen von Herzen noch einmal singen könnten. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, denn wir nehmen dein Klopfen heute Morgen an, Herr. Meine Hände sind erhoben, alle unsere Hände sind oben, Herr. Und jetzt komm herein, Herr Jesus, komm in unsere Herzen und halte das Mahl mit uns und wir werden das Mahl mit dir halten. Kreuz von Golgatha. Liebt ihr ihn? Oh, ich finde, dass er wunderbar ist, ihr nicht auch? Spürt ihr nicht, wie seine Gegenwart euch reinigt? Ich fühle mich jetzt gerade richtig geistlich. Ich fühle mich wirklich gut. Mein Glaube schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha, göttlicher Erlöser. Nun hör mich, während ich bete. Nimm all meine Sünden weg. Oh, lass mich von heute an völlig dein sein. Ich möchte, dass ihr einander die Hände reicht, während wir jetzt die nächste Strophe dieses alten, herrlichen Gemeindelieds summen. Bleibt ruhig sitzen, sagt nur, Gott segne dich, Bruder, Gott segne dich, Schwester. Ich bin so glücklich, mit dir hier zu sein. Lasst uns das tun. Bruder Brennem und die Gemeinde summen, mein Glaube blickt auf dich und schütteln einander die Hände. Gott segne dich, Karl. Ich bin glücklich, hier zu sein. Bedenkt nur, Methodisten schütteln Pfingstlern und Baptisten schütteln Presbyterianern die Hände. O, lass mich von heute an völlig dein sein. Wir singen jetzt getragen, aber trotzdem aus der Tiefe unseres Herzens. Wisst ihr, ich finde es gut, wenn man nach einer solch reinigenden, zurechtweisenden Botschaft im Geist ist und in der Lieblichkeit des Heiligen Geistes singt. O, wie lieblich ist es, wo Brüder einmütig beieinander wohnen. Die Bibel sagt, es ist wie das Salböl, das auf Aarons Bart war, das auf den Saum seines Kleides heruntertropfte. Ihr seid wunderbare Leute hier oben. Ich hoffe, dass ich zurückkomme, um euch noch einmal zu sehen, bevor der Herr Jesus mich ruft oder vor dem tausendjährigen Reich. Wenn nicht, dann werde ich euch drüben am anderen Ufer wiedersehen. Ich werde euch an dem Fluss treffen. Amen. Macht die Vereinbarung fest. Während des Lebens dunkler Bestürzung wandle ich, und Kummer ist um mich herum. Sei du mein Führer, befiehl der Nacht, Tag zu werden. Das kleine Licht, über das sie sprechen. Wisch die Angst der Sorgen weg. O, lass mich von heute an völlig dein sein. Jede Tür geöffnet. Drückt nur auf den kleinen Knopf und ihr werdet sehen, wie sie der Reihe nach aufgehen. Sagt, komm herein, Herr Jesus, sei mein Herr, mein Alles. O, lass mich von diesem Tag an dich nicht an der Tür stehen lassen, sondern völlig dein sein. Euch, die ihr eure Hände erhoben habt und noch näher zum Herrn gebracht werden möchtet, bitte ich, heute Abend zu der Erweckungsversammlung zu gehen. Ich bin sicher, der Pastor dort wird euch von hier zur Herberge bringen. Er hat 2 Denare, damit für euch gesorgt wird, und auch Öl und Wein, um es auf die Wunden zu gießen. Er kann das Werk zu Ende führen. Gott segne euch jetzt. Ich übergebe den Gottesdienst jetzt zurück an, ich denke, Bruder Williams oder wer es auch immer ist. In Ordnung.